Hast du ja schon vielleicht schon gehört, wir kommen 10, 2, 4, heute mit.
Lass es so unbedingt, das ist so. Ziemlich gut.
Herzlich willkommen bei 10, 2, 4, sind wir heute mit. Und dann so irgendwie dem coolen Paul. Und dann sagst du, hallo. Und dann sag ich dem noch coolen Johannes. Und dann ist es auch wichtig, dass du so ein bisschen, Johannes. Du hast wieder einen Scherz gemacht heute. Hey, Gott sei Dank bist du wieder da.
Du willst dich also auch unterstützt fühlen von mir.
Herzlich willkommen bei 10, 2, 4. Heute nur mit Fischzüchter Paul.
Hallöchen.
Und mir, johannes@ganzgeileigentlich.de. Paul, wir sind bloß zu zweit. Was ist denn passiert eigentlich?
Ich weiß nicht, aber ich bin dir auf jeden Fall unglaublich dankbar, dass du das wieder in die Hand nimmst. Und wir quasi den unter professioneller Leitung stehen. Wir, ich. So. Nee, ist ein bisschen schade, dass wir unterbesetzt sind, aber so ist es nun manchmal und vielleicht kriegen wir das auch zu zweit hin.
Jetzt habe ich extra quasi mir noch jung, frisches Blut geholt. Ja.
Warum reitest du immer darauf rum, dass so dieser Altersunterschied zwischen uns besteht?
Ich weiß nicht, mir fällt nichts Besseres ein eigentlich.
Das mache ich vielleicht auch, weil ich halt jünger bin, aber ich versuche dir eigentlich ebenbürtig in die Augen zu blicken. Lass das.
Ebenbürtig wieder so. Ich weiß, du bist älter, aber du bist auch cooler, aber ich guck dir in die Augen. Ich bin ganz weit bei dir.
Wir versuchen auf einer Ebene zu wandeln.
Ja, ich versuche meine Erhabenheit ein bisschen abzuspalten.
Bitte lass dich auf mein Niveau herunter.
Ja, genau. Ja, es ist wahrscheinlich einfach nur, das in mir drin tut mich das so ein bisschen, wie der Engländer sagt, bothern. Ja, wie der Amerikaner sagt, so, weißt du, das tut mich so ein bisschen aufwühlen, dass ich also mit jungen Hüpfern hier unterwegs bin.
Du hast bestimmt auch Freunde in deinem Alter.
Ja, aber ich will ja auch an das junge Publikum ran. Ne? Und da muss man halt auch in den Gewässern fischen. Ja?
Okay. Alles klar.
wir sind zu zweit, weil wir tatsächlich von allen eine Absage bekommen haben. Ne?
Ja, aber das ist nur in wenigen Fällen tatsächlich schlimm. Leute haben Pflichten, die Leute, die keinen Bock haben, sind die Arschlöcher.
Die werden sich halt noch wundern.
Wir
werden jetzt hier mal schön die fetteste Folge ever raushauen. Ja, und dann werden sich alle denken schon. So, oh nein, wäre ich da bloß dabei gewesen. Jetzt wollen der Paul und Johannes nur noch alleine machen.
Und die Welt verändern.
Richtig, 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 richtig. Mir ist was, apropos Welt verändern. Ja? Hm. Ich habe heute versucht, die Welt einer einzigen Person zu verändern. Okay. Und es ist ein bisschen so schiefgegangen, würde ich behaupten. Also ich bin in der Ringbahn gefahren. Für die Nicht-Berliner, das ist ein Zug von der Deutschen Bahn, dem Unternehmen S-Bahn Berlin zugeordnet. Und der fährt im Kreis und den muss ich immer nehmen, um nach Hause zu kommen. Und dann sitze ich so drin und bin so in dem abendlichen Berufs-Nachhausfahrverkehr drin. Also voll mit ganz vielen Leuten und so. Und dann geht so die Tür auf und dann kommt ein junger Mann, der den Straßenfeger verkaufen will. Mhm. Für die Nicht-Berliner wieder. Das ist eine Obdachlosen-Zeitung, die von Obdachlosen in den an öffentlichen Plätzen und vor allem halt in den öffentlichen Verkehrsmitteln verkauft wird. Und eigentlich so ein bisschen so eine, also ich weiß nicht, Straßenfeger kann man auch mal kaufen, aber ist schon so eher, hey, so typisch deutsch halt, man muss den Leuten erstmal beweisen, dass man nicht irgendwie faul rumliegt, sondern man tut auch was für sein Geld, aber eigentlich geht's da um Spende, ne?
Ja.
So, hast du schon mal einen Straßenfeger gekauft?
Ich habe schon mal den Straßenfeger gekauft, bin aber eher so der, wenn, dann gebe ich was, aber möchte die Zeitung eigentlich gar nicht haben.
Ja, das ist, glaube ich, das meiste, was sie wollen. Die Leute wollen einfach gar nicht diesen Assi.
Das ist auch nie böse gemeint, so, aber ich meine, wenn du 10 Minuten in der S-Bahn sitzt und du weiß ich nicht, na gut, in die Uni, da könnte man sogar noch eine Zeitung mitnehmen, aber ich weiß nicht, du bist auf dem Weg irgendwo hin und dir quatscht einer diese Zeitung auf und du sagst so, ey Mann, tut mir leid, hier hast du 50 Cent, aber die Zeitung,
Ich lese die an, ich habe die aber noch nie gekauft, die haben mir bloß was gegeben. Und der junge Mann war, das ist mir wieder beim Beispiel, er war deutlich jünger als ich, er hat mich sofort ein bisschen väterlich gefühlt.
Hast
irgendwie.
Hast du wie so ein Opa geschimpft?
Nee, kauf
doch dem Mann die Zeitung.
Also er kam dann so rein irgendwie und war ein bisschen weiter weg von mir und hat halt, ich habe Musik gehört, aber ich habe gehört, dass der halt wirklich jetzt den harten Monolog unterhängen lässt. Also er ist jetzt nicht so, sondern ist total sympathisch. Hey, hallo und neueste Episode vom Straßenfeger.
Manchmal reden die auch über die Inhalte und so.
Ja, das volle Programm hat er abgegeben irgendwie. Und stand da so in der Riege von ganz vielen Menschen, die ihn alle natürlich nicht beachtet haben. Und ich habe sofort irgendwie Mitleid gehabt. Und dann kam der so durch die Reihe und ich habe sofort mein Geldbeutel rausgeholt und habe also geschaut, was gebe ich ihm und habe mir eine blinkende Münze rausgesucht. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, was ich gegeben habe, aber es war schon mehr als so das was ich durchschnittlich spende, muss man sozusagen, ja. Und er kam so auf mich zu irgendwie und ich habe so meine ganz väterlich meine Hand in die Hosentasche, habe das 2-Euro-Stück, habe ich gesagt, 2-Euro-Stück rausgeholt und es ihm so gereicht, ja, so dargereicht, natürlich auch so ein bisschen verdeckt, dass es keiner sieht, wie viel Geld es ist.
Okay.
Und er gibt so mir die Hand und gibt mir das Geld und guckt so ich habe schon meinen Kopfhörer so leicht runtergenommen, weil ich halt irgendwie noch so ein Bitteschön irgendwie abgeben wollte. Und dem
Spruch.
So kommen wir jetzt noch. Und er hat so das Geld, hat so, oh, das ist aber großzügig. Mhm. Ja? Und ich habe irgendwie, und das ist was, ich habe dann gesagt, tja, so bin ich. Und in dem Moment war ich so, was zur Hölle hast du Gott gesagt? Kannst du nicht in einem vollen S-Bahn zu dem Typen sagen, tja, so bin ich.
Ja. Super bescheuert.
Was ist das für ein Scheißspruch? Und er hat mich so ein bisschen angeschaut und da so, ja, alles klar irgendwie. Und ja, oh fuck. Und ich war wirklich so, ich hab dann mich auch so gesehen, weißt du, so von oben so, echt so dieses Übererhabene, so ein bisschen cool, auch den Kopfhörer beiseite und irgendwie Tasche und so ein bisschen, hey, hier.
Wenn du sowas schon machst, dann musst du das nächste Mal auch aufstehen, in die Runde gucken und sagen, so kennt man mich. Und dann setzt du dich wieder hin.
Ja, so kennt man mich, so bin ich nämlich. Ne? Ich bin ein guter Mensch, nicht so wie ihr.
Ihr wisst schon.
Ist das auch schon ein bisschen die falsche Frage, aber fällt dir spontane Situation ein, wo du auch schon mal dass so was mega Dummes rausgerutscht ist. Also es war halt so diese Situation, ich wollte einfach nur bitteschön sagen, ich hab auch bitteschön gesagt irgendwie und war halt irgendwie auf alles vorbereitet, aber auf dieses, oh, das ist aber großzügig, wusste ich in der Situation wirklich, was ich sagen konnte und habe aber gesagt, ja, so bin ich.
Aber da wäre halt das Bitteschön wahrscheinlich ausreichend gewesen.
Wahrscheinlich.
Ich habe jetzt keine direkte vergleichbare Situation, aber ich kenne es auf jeden Fall, wenn du eine Formulierung gegenüber irgendwie jemanden, das können auch Freunde sein, von mir aus rausrutscht, wo du denkst, so, das ist jetzt völlig normal und dann geht die Situation weiter oder löst sich auf oder wie auch immer und du denkst im Nachhinein so, oh Gott, das hätte auch genau verkehrt herum irgendwie ankommen können.
Ja.
Und du machst dir halt super den Kopf darüber, was die anderen Leute jetzt so von dir denken. Und am schlimmsten ist es halt immer mit fremden Leuten. Also wenn du zum Beispiel so jemanden am Ostkreuz, wenn die dir da wieder andrehen wollen, dass du irgendjemanden hilfst mit einer Spende von da und da und du bist halt in dem Moment einfach so, du bist hektisch und willst loswerden und hast keinen Bock darauf und dann brabbelst du irgendeinen Scheiß, der dir durch den Kopf geht, so, ne? Und
jetzt gehst, nicht.
Und gehst halt weiter und denkst so, oh Gott, wie unfreundlich, so, weißt du?
Yeah.
Der arme Mensch, der stellt sich da hin den ganzen Tag und versucht dann nur seine Dinger da und dann unter die Leute zu bringen und ja, aber so ist das halt manchmal. Damit musst du jetzt umgehen, nicht? Wer so eine Possen reißt, der muss auch dazu stehen.
Und ich musste doch irgendwie 3 Stationen aushalten in der S-Bahn, so umzingelt von den ganzen Leuten, die so, was war das jetzt für ein Spruch irgendwie, so aus so hübschen Mädels, wo ich so, ich kann mich ein bisschen beeindrucken, indem ich jetzt irgendwie so mein hier so, ich bin ganz großzügig und dann auch diesen Spruch umtaub.
Haben dich alle über ihr Berliner Kinder hinweg angestarrt
und gedacht, genau.
Was ist das für ein Wichser? Tja, so ist es manchmal.
Tja, so bin ich halt.
Wir wollten ja am Dienstag eigentlich schon ein Treffen beziehungsweise podcastmäßig was einlegen, so, ne?
Ja.
Und Chris und ich haben ja abgesagt, weil wir beim Kneipenquiz waren.
Ja.
Und war eigentlich ganz witzig. Wir waren ja schon ein paar Mal bei diesem Fritz-Kneipenquiz, so im größeren Rahmen.
Ja.
Und diesmal war das aber eine Bar an der Wühlstraße, halt eine private Sache. Und da waren 11 Teams auch bloß, 5 Leute so, war ganz cool gemacht eigentlich. Und beim Fritz-Kneipenquiz war das so, wir sind da auch meist mit 2 Teams an den Start gegangen oder so, weil wenn das mal jemand organisiert hat, hat meist Chris so gemacht, dann haben die Leute auch hier geschrien, so, weißt du? Also wenn sich jemand kümmert, dann ist man ja immer so dabei, genau wie du das ja kennst vom Podcast,
yeah, oder genau.
Auch nicht.
Ja, yeah, auch nicht.
Nee, und dann war das, da war es immer so, dass bei diesem Fritz-Kneipen-Quiz, so, da gehen bestimmt, weiß ich nicht, ich würde jetzt mal so sagen, mindestens 60 Teams an den Start. Also da ist schon gut was los. Und dann hast du aber da unter diesen 60 Teams immer die vier, die schon vom Namen bekannt sind, weil die gewinnen immer und die sind sowieso immer die krassesten und die haben immer alle Antworten richtig. Und du sitzt halt da, gehst da hin, hast deine 25 Punkte am Ende des Abends und denkst, naja, war schon ganz cool, aber du kannst ja eh nichts reißen. Nur war das da so, wir waren wieder zwei Teams, also 10 Leute insgesamt, wir waren sogar 11, einer war mehr. Und da waren insgesamt bloß 10 oder 11 Teams, glaube ich. Und das war halt schon eine kleinere Runde und dachten wir schon, naja, mal gucken, so, waren ein bisschen motivierter. Und dann war das am Ende des Tages sogar so, dass wir da den zweiten Platz gemacht haben.
Nein.
Und quasi heftig abgeräumt, so, also.
Ach.
Und die haben das halt auch alles ein bisschen kleiner gemacht, waren halt 3 Runden, 8 Fragen, aber auch gut durchmischt, so. In der ersten Runde waren zum Beispiel dann so schon, war eine Chemiefrage bei, wo sie dann chemische Formeln genannt haben und musstest den Namen dazu aufschreiben und so. Mhm. Also da haben sich manche schon dumm angeguckt. Mich als Biologiestudent konnte das nicht schocken. So, ja. Ne?
Was war es für eine chemische Formel? Weißt du es noch?
Verschiedene. Also einmal musstest du halt die Glucose erkennen oder das eine war Kochsalz. Also es war jetzt nicht so,
okay,
dass man da hätte vom Stuhl kippen müssen vor Komplexität, aber also war schon okay. Und ganz witzig war eine Frage, das war glaube ich gleich die zweite, da war gefragt nach dem ältesten Lebewesen der Welt. Und vor kurzem ist ja diese alte Schildkröte gestorben.
Ja, das habe ich mitbekommen, glaube ich.
George oder so, keiner, die hatte so einen ganz verrückten Namen. Diese alte Galapagos-Schildkröte, ne? Und alle dachten ja so, na, ist ja egal, wenn jetzt die Älteste tot ist, dann ist ja da irgendwo die Zweitälteste.
Mhm.
Wie beim Menschen ja auch, wenn der älteste Mensch ist meist ein Japaner, wenn der stirbt, dann gibt's ja schon irgendwo den Zweitältesten, ist meist auch ein Japaner. Und dann dachten natürlich alle Teams, hey, die Schildkröte ist es doch, ne?
Ja.
Und die Lösung war aber tatsächlich ein Schwamm. Denn Schwämme sind circa 10.000 Jahre alt.
What the fuck?
Wir haben ja echt was gelernt.
Und Schwämme zählen als Tiere?
Als Lebewesen.
Als Lebewesen, ich wollte gerade sagen.
Ja, aber Lebewesen ist ja auch. Schwämme, die haben quasi, also das ist wie so eine eigene, wie so ein eigener Abzweig am Stammbaum der Entwicklung, wenn du so willst. Das ist auch schon ganz zeitig, also du hast halt so Einzeller und dann Mehrzeller und dann geht's los und dann kommen schon irgendwo Schwämme.
Mhm.
Und viel, 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 viel später kommt dann halt erst der Igel.
Wie stellt man denn das Alter von einem Schwamm fest, und weißt du das?
Keine Ahnung, vielleicht hat
der auch so Jahresringe oder was?
Da wird aufgeschnitten und dann wird gezählt. Nee, du, keine Ahnung. Wahrscheinlich wird es anhand von, weiß ich nicht, irgendwelchen. Man kann ja chemische Moleküle, also einzelne Moleküle oder einzelne Stoffe, sowas, wie zum Beispiel, wie ich letztes Mal schon meinte, mit dem Argon in der Luft.
Hm.
Du kannst ja messen, wie lange die schon unterwegs sind. Das lässt sich wohl irgendwie machen und dann ist es in Schwämmen wahrscheinlich auch so.
Abgefahren. Was waren vor 10.000 Jahren
vielleicht,
auf der Welt
los? Vielleicht sind es auch nur Schätzungen, ich weiß nicht. Aber wahrscheinlich ist der Schwamm so alt, dass man sagen kann, naja, der muss schon der Älteste sein, weil nichts anderes hat so lange gelebt.
Hm. Im Jahr 8.000 vor Christus, was war da so los?
Weiß ich nicht, da war ich noch nicht auf der Welt.
Hätte sein können, aber das ist ja schon echt lang her.
Hätte sein können, ja. Nee, also, na, was wird da los gewesen sein?
Menschen gab es ja schon, ne?
Da gab es schon Menschen, ne? so... Ich glaube, vor 10.000 Jahren war so der Übergang von diesem Urmenschentum, sage ich jetzt mal, zu leicht höheren Kulturen, also wo dann angefangen wurde zu bauen. Und sind nicht die Pyramiden so alt ungefähr?
Soll ich das mal recherchieren gleich?
Pyramide?
Bevor wir hier Scheiße erzählen. Ich höre mir zu, wie ich im Internet schaue.
Ich glaube, so zu der Zeit muss es dann so gewesen sein, dass die Leute halt angefangen haben, Sachen anzubauen, so Getreide und angefangen
Pyramide,
haben, richtige Bauwerk. Häuser zu bauen und so eine Sachen. Denke ich mal.
Abgefahren.
Es gibt diesen Film, 10.000 Before Christ.
10.000 BC, genau. Das ist so, aber das ist ja so ein Typ, also auf dem Cover, ich habe den Film nicht gesehen, aber das ist auf dem Cover ist so ein Typ mit so einem Speer und so einem, und der gegen so einen Tiger kämpft.
Ja, also guck den Film mal, der ist echt gut.
Mhm.
Und da geht es halt genau darum, dass halt so ein, ich sag jetzt mal, eher urtümlicheres Volk auf einmal auf so eine höhere Kultur trifft und dann die Konflikte, die dadurch entstehen.
Hier, Grabstätten ägyptischer Regenten des Alten Reiches, circa 2680 bis 2180 Jahre vor Christus. Also nochmal 6000 Jahre früher.
Also vor 4000 Jahren.
Ja. Also da war nichts mit Pyramide.
Ja, dann habe ich halt Kacke erzählt.
Ich habe auch neulich irgendwie...
Warum hast du das jetzt gemacht? Jetzt fühle ich mich richtig schlecht.
Weil du, sorry, aber es ist...
nee, ist ja, dann
die,
hast du es richtig.
Die vier Hörer, die das hören, die tun dann auch sofort googeln und sagen so, sind die blöd, sind die
Unionen? Das höre ich mir nicht mehr an.
Voll der Scheiß, ich habe gar keine Ahnung, die Blödmänner.
Ja.
kommt ihr doch her und macht's besser.
Es tut mir leid.
So, zu zweit ist dann auch die direkte Höreransprache irgendwie nochmal ein bisschen der letzte Ausweg irgendwie.
Weirder, weil sich der andere von uns beiden dann ausgeschlossen fühlt. Hä, mit wem redest du denn gerade?
Soll ich mal ältestes Gebäude der Welt suchen? Ältestes Gebäude der Welt. Der Welt. Das ist auch echt, das ist auch wirklich schrecklich anzuhören,
glaube ich. Aber Gebäude ist auch, glaube ich, so eine relative Sache, oder? Meinst du, da wird jetzt sowas wie, weiß ich, naja, gucke mal.
Ja, who clever, das kann ja wohl gar nicht richtig sein.
Also ich hätte aber gedacht, dass vor 10.000 Jahren schon ein bisschen mehr ging. Ich meine, da gab es schon Schwämme, Alter.
Vor allem, dass dir die Antworten, das ist die Antwort, also nicht, das ist nicht Top-Antwort, aber die zweitopste Antwort ist, ich habe mal gehört, dass es in Syrien liegt, so eine Burg, aber ich weiß es nicht mehr genau. Der Türladen bei mir um die Ecke, what the fuck? Okay, das wird alles nichts mit unseren Fakten, das kriegen wir nicht hin.
Das reichen wir nach.
Ja, wir sollten bei Schwämmen bleiben, da kannst du wenigstens auftrumpfen mit so Fachgelaber.
Was? Ja, der wissenschaftliche Name für Schwämme ist Porifera.
Porifera. Gibt es Schwämme bei uns im Meer? Also gibt es die bei uns nur im Meer, oder? Schwämme.
Ich glaube, es gibt nicht nur Schwämme im Meer, nee.
Auch so richtig im
Meer. Also es muss schon feucht sein, aber ich denke, es ist nicht nur Meer. Mhm. Aber vorrangig natürlich. Und dann, das sind ja auch nicht die Schwämme, die du dann bei dir auf der Badewanne zu liegen hast.
Aber Naturschwämme also, gibt es ja auch, oder?
Gibt's auch, aber das ist halt scheiße teuer. Man sollte das nicht machen, weil das halt ein richtiges Lebewesen ist, was du aus seinem Lebensraum reißt. Und wie du weißt, jetzt weißt, werden die bis zu 10.000 Jahre alt. Und stell dir mal vor, da kommt auf einmal einer und sagt so, hier, für mein nächstes Bad brauche ich
nicht. Ich reibe dich mal in Italien. 10.000 Jahre.
10.000 Jahre später.
Hast du darauf gewartet, dass ich komme? Mir schön Arsch abwisch mit dir. Ja, hast du noch so ein Killer-Bio-Thema am Start?
Das war im selben Atemzug, aber das habe ich auch nur gehört. Hat der eine durch Zufall, ich weiß nicht, ob er sich wirklich vorbereitet hat oder ob er durch Zufall drauf gestoßen ist, ging es um das größte Lebewesen der Welt.
Okay.
Was würdest du sagen? So.
Wahrscheinlich, wenn Lebewesen kommen, dann kommst du mir eh wieder mit irgendeinem Pilz oder so einem Scheiß.
Pilz ist richtig.
Pilz ist immer richtig.
Und zwar so, also vom normalen Verständnis geht man halt vom Blauwall aus, so, ne, weil es ist riesig. Aber das größte Lebewesen ist tatsächlich irgendein Pilz, der über, ich glaube, in Nordamerika, meint Chriso zumindest, über irgendwelche Gebirgsketten hinweg, sich über riesige Strecken halt erstreckt.
Und, ja. Das macht er, also der erstreckt sich.
Und das zählt dann halt als größtes Lebewesen.
Abgefahren.
Gruselig. Also so die kleineren Sachen sind anscheinend immer die krasseren.
Ich habe auch irgendwie, das kann jetzt auch keine Fakten haben, weil du sagst, über mehrere Strecken sich erstreckt. Hier auch so wie Ameisenbauten und so. Habe ich irgendwie mal so einen, der, also gibt ja so Videos, wo jemand dann so Beton in so einen Ameisenbau reinschüttet, um mal rauszufinden, wie der so ausschaut. Ja. So, und dann wird der irgendwie ausgebuddelt, dann brauchen die dann irgendwie 8 Tage, um dieses Scheißding auszubuddeln. Und es ist halt mal so 8 Kilometer lang. Nee, aber die Dinger sind halt auch unglaublich riesig.
Ist halt so wie bei Eisbergen halt. Das, was du oberirdisch siehst, ist halt meist der kleinere Teil, weil die halt im Prinzip graben und da ihre Löcherchen da bohren bis zum Get-No.
Aber nochmal, ist mir eh drin, ist egal. Lebewesen, ne? Also Lebewesen ist so die niedrigste, die oberste Stufe, quasi die größte Gruppe, und dann kommt Pflanzen und Tiere, oder was?
Pflanzen sind auch Lebewesen.
Ja, meine ich ja. Also ich meine jetzt so als Untergruppierung, also was zu Lebewesen, und dann kommen dann irgendwann Pflanzen, und was kommt dann? Tiere, Vögel,
so eng kannst du das nicht sehen. Also das, so stammbaumäßig fängt es halt an, Lebewesen sind auch Einzeller.
Ja.
Also weiß ich, irgendwelche Bakterien oder halt so Kleinsttiere eben. Und dann geht es los, dann fangen die an, halt so Komplexe zu bilden, sind halt einfach bloß, kann halt davon sein, dass bloß mehrere Zellen aneinander gepappt sind und die leben dann so vor sich hin und bilden halt wie eine Interessensgemeinschaft. Und dann geht es halt los, dass sich so viele Zellen zusammengruppieren, dass die anfangen wie so eine eigene Organisation. Also bilden dann Gewebe, bilden richtige Organe und dann kommt dann auf einmal sowas wie, dann entwickeln sich Beine und so geht es halt immer weiter. Oder halt Wurzeln, was weiß ich. Also Pflanzen und Tiere kannst du da halt jetzt nicht, also sind natürlich alles Lebewesen. Und dann, ich musste mal im ersten Semester im Morphologiekurs, da hatten wir diesen, da mussten wir tatsächlich auch auswendig lernen, diesen riesigen Stammbaum über alle Lebewesen, Gruppen, die es so gibt. Aber
das weißt du nicht
mehr. Unglaublich komplex und ich weiß da richtig wenig davon, weil es gibt dann halt auch die Unterschiede zwischen diesen einzelnen Gruppen, macht sich halt nur aus durch durch unterschiedliche Eigenschaften, also die Eigenschaften, die immer dazukommen.
Ja.
So wird es halt aufgebaut. Du hast halt, die haben alle die und die Eigenschaften und dann ist eine Gruppe, die hat auf einmal noch das dazu, von mir aus dem Bein, so, weißt du? Mhm. Und dann, okay, die mit den Beinen grenzen sich jetzt da ab und dann geht's da weiter. Und das nennt man Apomorphien.
Okay.
Und die mussten wir halt auch auswendig können. Und das ist, also da haben Leute 4 A3 Blätter aneinander geklebt, um das einmal alles wirklich aufzeichnen zu können. Und so.
Gruselig.
Machst du dich bescheuert mit.
Verstehe. Aber jetzt, also das ist jetzt nicht so einfach, dass dann irgendwann schnell die Säugetiere kommen und die Fische und die Insekten oder doch. So. Das ist dann schon so die Ebene, auf der wir sprechen quasi. Ja. Das ist quasi, das läuft quasi alles unter eine oder zwei Ebenen unter der Lebewesen-Kategorie ab, oder?
Wenn du so willst, ja.
Abgefahren.
Also natürlich dann alles Wüste, wissenschaftliche, vorrangig lateinische Namen.
Hm.
Die halt noch schwerer zu merken sind als sowieso, also sowieso schon. Und Säugetiere sind, glaube ich, Mammalia, wenn ich mich nicht täusche. Und dann hast du halt, also das ist wirklich, ich kann dir den nächsten Mal mitbringen, diesen Wüstenstammbaum, kann ich dir mal zeigen.
Würde ich mal ein Poster an die Wand hängen, eigentlich.
Könntest du machen. So neben die Weltkarte kannst du dann direkt den Lebensbaum hängen.
So ein Lebensbaum. Was ist los mit dir eigentlich?
Das ist mein neues Bandposter.
Großartig.
Ja, also, auf jeden Fall Erfolgserlebnis am Dienstag.
Zweiter Platz.
Immerhin.
Mhm. Wie viel Abstand zum ersten Platz?
Ich glaube tatsächlich nicht viel. Wir haben in der ersten Runde lagen wir bloß einen halben Punkt dahinter.
Ja.
In der zweiten Runde 1,5 Punkte und in der dritten Runde weiß ich gar nicht mehr, aber es sind dann, sagen wir mal, insgesamt vielleicht so 4 Punkte Abstand, 5 Punkte Abstand.
Gruselig.
Was halt schon ganz cool ist.
Und was hat der zweite Platz gewonnen?
Nichts.
Achso.
Es war so, dass du, wenn du die Runde, also wenn du eine von den 3 Runden separat gewonnen hast, dann hast du halt so eine Runde Schnaps bekommen.
Mhm.
Und dann hieß es wohl, dass wenn du Gesamtsieger bist, kriegst du eine Flasche Sekt, aber die habe ich jetzt nicht gesehen, weiß nicht, ob das stimmt.
Ach.
Es war auch dann so, dass die Sieger tatsächlich, dieses Siegerteam, per Super-Du mit den Moderatoren waren und sich schon kannten. Und das, also ich weiß, ob da dann wirklich die Flasche Sekt kam oder ob die gesagt haben, naja, wir spenden dir den nächsten Mal hier ein Bier. Oder
das riecht doch nach Beschiss.
Es war Tacabron, so ein kleiner Mexikaner an der Wühlstraße. Ja. Wie gesagt, alles super urisch, und aber cool gemacht, ganz ehrlich. Also für so eine, dass sie das so organisiert haben,
fand ich. Einen Quiz habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Das hast du zum ersten Mal irgendwie mir auf den Zettel gebracht.
Als Chris so das erste Mal damit ankam, war ich auch so ein bisschen skeptisch, aber eigentlich ist es eine coole Sache. Ich meine, du sitzt halt mit den Leuten, mit denen du sowieso abhängst, sitzt du da und trinkst Bier und rätselst.
Ganz schön, eigentlich.
Es entstehen auf jeden Fall keine peinlichen Pausen. Es entstehen auf jeden Fall keine peinlichen Pausen, wenn du dir nichts mehr zu erzählen hast, so, weißt du?
Ich finde Rätsel, ist ganz schön eigentlich.
Du, da waren auch Rätsel bei.
Knobelst.
Da war wirklich, die allerletzte Frage war richtig so ein Rätsel, wie man das kennt. So.
Okay.
Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Also man sagt, im Normalzustand ist es essbar. Mit einem G ist es irgendwie veraltet oder so. Und mit einem K ist es unendlich.
What? Im Normalzustand ist es essbar?
Du brauchst nicht googeln, weil mir, pass auf, super lustig. Die hat die Frage gestellt. Es klang natürlich noch ein bisschen poetischer, als ich es jetzt so gesagt habe.
Okay.
Und dann war ich mal so, alle so, übelst die Augen aufgerissen, so, das weiß doch kein Schwein, was soll denn das sein und so. Ja, wiederholen wir nochmal und so. Und dann hat es nochmal vorgelesen. Und dann habe ich so gedacht, okay, du musst jetzt, ich war, keine Ahnung, da habe ich selber über die Leistung meines Gehirns gestaunt. Auf jeden Fall ging es auch immer los, es muss irgendwas Essbares sein, irgendwas Leichtes. Und da ist mir zuerst Reis eingefallen.
Ja.
Mit G ist es der Kreis, mit K ist es der Kreis.
Krass. Hast du mal schön abgerockt.
Aber haben leider noch andere Teams gewusst.
Oh nein. Ich bin auch nicht so, ich würde gerne mehr rätseln, aber ich kenne auch so diese Rätsel, die du so am besten irgendwie so auf einer Schülerfahrt oder so, auf so einem Schulausflug, die irgendwie am Anfang stellst, wo du dann so den ganzen Ausflug durchgehend irgendwie vor dich hin rätselst.
Und dann super die Gerüchte entstehen und die Leute schon immer so, ja, trotzdem weiß es am Ende keiner.
Genau. Es gibt auch so, das können wir jetzt nicht machen, weil das ist so ein bisschen, A, es ist langweilig und B, es erfordert jetzt mehr Leute. Aber dann gibt's auch so, das haben wir jetzt halt lang gespielt, also was heißt gespielt, so Mustererkennungsfragen.
Ich weiß schon, worauf du hinaus willst, glaube ich.
Und genau, und dann gibt's so Spiele halt, ja, dass du halt irgendwie immer eine Aktion machst und dann müssen die anderen halt erkennen, das Muster erkennen, und sobald du das Muster erkennst, das klingt jetzt sehr abstrakt, wenn ich es erkläre, musst du mitspielen. Ja, und dann geht's halt so lang rum, bis quasi der Einzelne irgendwie dann ihr das weiß halt.
Nicht die Lösung sagen, sondern
genau, mitmachen. Ein
anderes Beispiel,
so. Genau. Und ich kannte nur das mit dem Boot. Kennst du das mit dem Boot?
Nee.
Ich habe ein Boot und auf meinem Boot nehme ich den Johannes und den Paul nehme ich nicht mit. So, und dann so machst du halt immer weiter.
Okay, dann würde ich sagen, ich habe ein Boot und dann nehme ich mit die Anne, aber nicht die Katrin.
Ja.
Dann habe ich es ja schon raus.
Ja. Okay, es war jetzt auch sehr einfach.
So, ich kenne es so ähnlich.
Ja.
Und dann, was ich neulich nochmal gehört habe, war, ich fahre auf die Insel Kanikanu.
Mhm.
Und kann ein Messer mitnehmen.
Okay.
Aber kein... Rätselt.
Ich kann ein Messer mitnehmen, jetzt finde ich es selbst raus.
Ja? Naja, das, ich will es jetzt auch nicht verraten. Weil
so, ja, genau.
Ich war ja vor kurzem auf Exkursion, hatte ich ja erzählt.
Ja.
Und da war das tatsächlich dann auch so ein Abend, dass sich dann mal mehr Leute in so einem Kreis zusammengefunden hatten. Und da haben wir auch sowas gespielt. Das lief dann aber du hattest einen Becher und der musste mal weitergereicht werden.
Mhm.
Und dann musstest du dazu auch was sagen. Und es ging halt um die Art und Weise, wie du den Becher weiterreichst.
Mhm.
Also das hing, war ein Zusammenhang und da war es dann auch echt so, das Schöne ist halt immer, wenn es keiner rauskriegt und dann haben es so nach und nach alle und es gibt immer ein oder zwei, die es halt überhaupt nicht raffen, wo dann schon alle da sitzen und so kurz vorm Ausrasten sind, ob sie es jetzt ihnen einfach ins Gesicht schreien,
Mit
dem Motto jetzt, so ist es einfach oder halt dann so, nein, wir warten jetzt ab, dass es dann wirklich jeder raus hat. So. Aber eigentlich ganz gut, gerade für so eine Sachen, wenn du halt in so eine unbekannte Gruppe kommst. Um so ein bisschen so die Gruppendynamik zu finden, finde ich immer.
Ja,
ich
meine,
es müssen auch alle dafür bereit sein.
Ja,
manche
genau.
Sind sich ja für sowas zu cool. So.
Ja. Aber ich habe gehört, dass das halt gerne, also die wissen auch, wie die Ideen damals gekommen, weil das Sachen sind, die bei Bewerbungsgesprächen passieren. Also in so Assessment Center, okay. Wie der Business Customer von heute sagt, so Massenbewerbungsgesprächen, wo du so rausfinden willst mit so ganz abgefahrenen psychologischen Tests, wie die Leute so ticken, dass du halt... sowas in so eine Runde wirfst, irgendwie, um dann auch rauszufinden, A, wie schnell lösen die Leute natürlich, aber auch B, wie reagieren sie, wenn sie es haben,
ja,
wie gehen sie damit um, dass sie einen Vorteil gegenüber den anderen haben und natürlich auch, wie reagieren sie, wenn sie es nicht hinkriegen, weil irgendwann bist du halt an dem Punkt und rast es aus und haben es alle gelöst und du bist angepisst schon fast, hast keinen Bock mehr, kommst dir vor wie der größte Depp, so.
Ist aber eigentlich eine ganz gute Sache, weil du ja in solchen Momenten ja dann halt auch wahrscheinlich vergisst, okay, du bist jetzt hier gerade bei so einer Bewerbungsrunde, also so ein bisschen so deine wirkliche Art und Weise zeigst. Finde ich ja immer noch ganz niedlich. Es war bei der Exkursion auch so ein Ding. Wir hatten uns an einen Abend hingesetzt und irgendein Spiel gespielt sogar, auch in so einer großen Gruppe. Und da ist halt eine Menge Alkohol über den Tisch gegangen. Und dann hattest du so Leute bei, so, wenn du am Tag vorher mit denen zu tun hattest, irgendwie da, wir waren ja draußen in der Natur und haben da rumgeackert, so, dann waren die super nett und soll ich dir helfen und hier hast du noch das und du musst das und das machen, so. Und an dem Abend, so, dann war das Spiel und dann hatten die halt schon ein bisschen gepichelt und dann ging es los, das ist total unfair, das darfst du nicht, halt jetzt den Mund und so, da sind Leute, die sind aus sich rausgekommen, da hast du dich erschrocken, so, weißt du?
So Moralapostel ein bisschen.
Ohne Scheiß, das fand ich auch ein bisschen gruselig und so, aber na gut, so, weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch ein bisschen socially awkward und halte mich dann lieber zurück, bevor ich zeige, wer ich wirklich bin.
Verstehe
ich. Was ich noch sagen wollte, ich wusste noch gar nicht so lange, weil du das halt schon angesprochen hast, bei diesen Bewerbungsrunden, das ist ja auch gar nicht mehr so unüblich, dass man dann in so einer größeren Gruppe essen geht.
Ach ja.
Habe ich jetzt schon gehört. Und dann, also halt gerade bei vornehmeren Sachen, wo sich dann, weiß ich nicht, 20 Leute treffen und die haben alle einen Anzug oder ein Abendkleid an und dann geht es halt auch um so Tischregeln und wie viel du trinkst und ob du deinen Alkohol handeln kannst. Und weil, wenn du so ein Business-Treffen hast oder so und die sagen, komm, wir laufen jetzt ein, dann solltest du ja als vernünftiger Geschäftsmann dann auch nicht sagen, nee, ich trinke jetzt nicht mit, sondern
verstehe.
So ein, zwei Gläschen sollten halt schon drin sein, aber du musst es auch handeln können und die Tischregeln müssen stimmen und sowas. Und ich fand es ganz krass, weil ich glaube, sowas würde mich noch viel mehr fertig machen, als wenn ich bin sowieso schon nervös, wenn ich weiß, ich muss zu einem Bewerbungsgespräch, so, weißt du? Und wenn du sagst, ja, wir gehen dann da und da essen und dann denke ich schon, würde ich mir schon vorher total einscheißen und denke, okay, das kriegst du eh nicht gebacken.
Ist jetzt nicht so, dass ich der Bewerbungsgespräch-Profi bin, im Gegenteil, aber in der Firma, in der ich arbeite, habe ich die Chance gehabt, doch bei dem einen oder anderen Bewerbungsgespräch dabei zu sein und auch für Leute, die ich dann auch, mit denen ich auch zu arbeiten musste und so. Es ist halt wirklich schwierig, weil so was du halt willst, vor allem wenn du halt, also so als aus der Sicht von demjenigen, der die Leute prüft, wenn du irgendwo ein Bewerbungsgespräch hast, du hast halt irgendwie deine 5, 6 Bewerbungsgespräche und das ist bloß ein kleiner Auswahl, normalerweise haben die noch mehr. Ja? Und du willst halt rausfinden in einem 10, 15, 20 Minuten Gespräch, ob dein Gegenüber cool ist oder nicht, um es mal ganz, ganz blöd zu sagen, so, ja. Ob er was drauf hat, klar, das ist aber, lustigerweise bei den Stellen, die ich wo ich dabei war bei den Bewerbungsgesprächen, war nie so wichtig gewesen, waren halt Werkstudentenjobs. Da war der Job an sich schon so simpel, dass ich sage, grundsätzlich kriegt das erstmal jeder hin, der irgendwie Rechtschreibung kann.
Ja.
So. Und die Taktiken, die man halt da versucht, basieren immer darauf, dass man versucht, die anderen halt ein bisschen aus der Fassung zu bringen, ja, und ihn irgendwie so ein bisschen nervös zu machen und ein bisschen so Ding. Und wir haben immer eine Matheaufgabe, was halt echt fies ist, weil diese Matheaufgabe halt, ist ein bisschen tricky so, und wenn du mit Mathe kommst, klappen halt die meisten ein. So. Und das finde ich eigentlich immer am spannendsten, wie Leute damit umgehen, dass du jetzt sowas stellst, weil das nicht zu lösen, finde ich nicht schlimm. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht hinbekommen, so, obwohl ich bin jetzt nicht der Mathe-Oberblödmann, aber jetzt auch nicht der Checker so, und wahrscheinlich in der Situation erst recht nicht, aber wie kommen die damit klar? So, ja?
Eben, ist ja genau dieselbe Sache, wie gehen die Leute damit um, selbst wenn sie es versuchen und vielleicht sogar den Lösungsansatz haben. Und so. Das ist ja auch so, ich meine, wenn du dann irgendwo anfängst zu arbeiten, da ist ja auch nicht jeden Tag, dass du nur das vorgesetzt kriegst, was du wirklich kannst. Richtig. Sondern da kommt ja aber auch mal ein Problem auf, wo du dran vielleicht dran knabbern musst. Und dann bei dem Quiz, bei diesem Kneipenquiz, war auch einmal Scheitelpunkt berechnen. Und da waren zwei Gleichungen gegeben, so, und dann auf dem Tisch sind auch erstmal dann die Augen groß geworden.
Ich wüsste nicht, wie man Scheitelpunkte gerechnet
hat. Na, letztendlich sind die zwei Gleichungen gleichsetzen, ausformen, dann hast du den X-Wert, dann musst du einsetzen, dann kriegst du den Y-Wert und dann hast du den Scheitelpunkt.
Ach, das ist der Scheitelpunkt quasi.
Genau.
Aber das ist da, ist es nicht das, wo sich genau, das ist doch da, wo sich die beiden Graphen dann schneiden.
Ja.
Der Scheitelpunkt. Wie sagt man nicht einfach
Schnittpunkt.
Wollte ich gerade sagen. Scheitelpunkt? Du lügst doch schon wieder.
Das hat was mit Dreiecken zu tun. Aber ich glaube, Scheitelpunkt geht auch.
Scheitelpunkt gibt's auch. Laut Google gibt's das. Nee, Scheitelpunkt ist das, wenn du so einen Graphen hast, so ein, wie heißen die denn?
Ach so eine Diese, Parabel, so
eine quadratische Parabel, Gleichung,
also
genau.
Eine quadratische Funktion und dann der unterste
Punkt. Der unterste Punkt ist der Scheitelpunkt. Heieiei, das habe ich auch in der Schule berechnet und fand es auch ein bisschen geil.
Ja, sowas ging halt immer noch.
Ja, klar.
So, und dann später kam ja, weiß ich nicht, hier Integralrechnung und so, und da ging es dann ein bisschen bergab bei mir.
Ja.
Das Krasse war ja so, ich hatte das
halt, ausgestiegen.
Ich hatte halt am Abi einen Mathe-Leistungskurs und hatte das alles und dann kam ich zur Uni. Und ich habe mich während des Abis schon schwer getan. So, Mathe war nie mein Ding. Und dann kam ich zur Uni und der Professor meinte so, naja, ich fange bei Null an, weil er kann ja nicht wissen, ob alle alles im Abi hatten. So, ne? Und dann hat er von Null bis quasi zu dem Punkt, wo dann Studiumwissen kam, das hat er in zwei Vorlesungen gemacht.
Ja, genau.
Und da sind die Leute da quasi massenweise in Tränen ausgebrochen.
Yes.
Weil da ging gar nichts mehr.
Es ist echt, das ist ein heavy Ding, vor allem, weil es an den Unis ja meistens eher darum geht, den Kram zu verstehen, und an den Schulen geht es ja eigentlich eher darum, Aufgaben zu lösen.
Ja.
So Rechenwege rauszufinden, also jetzt mal ernsthaft, so ja klar geht es auch ums Verstehen, bla bla bla, logisch, und wenn du es verstanden hast, ist es noch viel einfacher und so, aber eigentlich weißt du, es kommen diese fünf Aufgabentypen dran, ja, und dafür brauchst du Rechenwege, um die zu lösen.
Ja.
So, und die Einzelschüler, die wissen halt dann noch die Zusatzfrage, aber eigentlich so, weißt du? Ja, ich kenne das Unimathe habe ich auch niedergestreckt. Auf jeden Fall. Ja. 4-0, was ist da eigentlich los?
Ja, ich Mathe 1 hatte 4-0, Mathe 2, das war Geometrie, da hatte ich 2-7. Geometrie bin ich immer ein bisschen, also hier, wie du schon meintest, so Sachen wie mit quadratischen Funktionen umgehen und so, sowas ist mir mal ein bisschen leichter gefallen.
Verstehe. Jetzt haben wir so ein bisschen verloren. Ich wollte, die einzige Frage, die bei Bewerbungsgesprächen ich immer stelle, jetzt kann ich es mal öffentlich sagen, weil ich habe die jetzt schon seit 3 Jahren immer gestellt und das ist immer die Frage, aber die finde ich mir ganz nett, ist, Paul, warum ist denn eigentlich der Gullideckel rund? Ja, das muss ich erstmal setzen.
Na,
warum ist der rund?
Ich würde mir mal denken, dass halt ja das Abwassersystem vorrangig aus Rohren besteht und Rohre sind nun mal rund. Und warum sollte man dann auf einmal einen eckigen Eingang reinknallen, wenn sowieso alles rund ist?
Nicht schlecht. Tipp, ja, also um das mal zu erklären, bei der ersten Antwort, ja, nachdem die erste Antwort kam und die so rausgequält ist, die meistens nicht richtig ist, sagt man, also es gibt keine wirklich richtige Antwort, es geht eher darum, so rauszufinden. Eine beliebte Antwort ist auch, fand ich immer ganz schön, wäre ich nie drauf gekommen, dass sich kein Dreck in den Ecken festsetzt. Fand ich immer so, what the fuck, aber okay.
Ja.
Jetzt werden mich die Mathematiker oder die Geometristen wahrscheinlich auch alle prügeln, ist, glaube ich, der Kreis bei so einem Menschen, der da reingeht, die effizienteste Fläche. Also du sparst quasi am meisten Platz, um so einen ordentlichen Zugang zu machen, weil wenn du die Ecken hast, das bringt dir ja auch nichts.
Ja.
Dann, und das sind, glaube ich, die einzigen zwei richtigen Antworten, die es gibt, damit er nicht reinfällt.
Okay.
Bei einem Quadrat hast du ja immer die Situation, dass wenn du, kannst du den irgendwie drehen, den Deckel, dass er halt dann durch die Diagonale durchfällt.
Ah, okay, ja, stimmt.
Ja, das hast du halt bei einem Kreis nie.
Okay.
Und die Dinger sind ja sau schwer und damit du den ordentlich bewegen kannst, muss er rund sein, damit du ihn vorrollen kannst.
Ja, aber die Sache ist, der erste Move, um so ein Ding aufzukriegen, ist doch sowieso immer dieser Hebel mit so einer Stange, oder?
Ja, nee, es geht um den Transport. Also wenn du mehrere, wenn du quasi mehrere irgendwo hinbringen musst, ist es immer relativ einfach, dann kannst du den relativ gut wegbringen, gut, alleine stimmt. Auch. Ja, wieder was gelernt.
Ich hab mir schon fast gedacht, dass es so eine Sache ist, wo es erstmal darum geht, wie gehen die Leute daran und ob sie jetzt sagen, weiß ich nicht, oder ob sie sich eine Lösung ausdenken.
Hast du dich schon mal ordentlich beworben? Ich bin voll im Metergelaber drin.
Ich habe mich tatsächlich noch, also ich habe schon Bewerbungen und so verschickt, auch arbeitstechnisch.
Ja.
Aber ich hatte noch nie tatsächlich so ein richtiges Gespräch.
Abgefahren.
Aber ich meine, das soll jetzt nicht irgendwie abwertend klingen, aber wann denn auch so, weißt du? Ich hab halt hier die Jobs, die ich in Berlin gemacht habe, das waren so.
Hallo.
Da wollte jetzt keiner wissen, ob ich da jetzt schon mal, ob ich in der Schule gut war und wie meine sozialen Kompetenzen sind, sondern wie gesagt, ich habe hier bei Real gearbeitet, da sollte ich halt nachts Regale einräumen. Da hätte ich auch, weiß ich, ein dummer Idiot sein können, so. Hauptsache, ich mache meine Sache gut, so, weißt du?
No offense gegen Leute, die Regale bei Real einräumen.
Überhaupt nicht, ich habe es ja selber gemacht. Und das andere war halt, ich habe im Café gearbeitet und das war so eine Mundpropagandasache, weißt du? Da hat eine gesagt, so, da ist eine Stelle frei, willst du mal mitkommen? Und dann hat der Chef gesagt, okay, du machst dich ganz gut. Und dann hat er mich nach einem halben Jahr trotzdem rausgeschmissen.
Kannst du so an einer richtigen harten Espresso-Maschine so einen Kaffee machen? Oder hast du da ein bisschen Automaten gehabt?
Nee, wir haben das richtig mit Hand gemacht.
Ja.
Und das konnte ich gut. So.
Richtig. Das kannst du richtig.
Ja.
Abgefahren.
Und das war anscheinend auch das Einzige, was ich gut konnte, wenn mein Chef dann recht hat.
Hast du so richtig auch bedient irgendwie so mit was wollt ihr denn
das
heute?
Das war ein super kleines Café, wir waren da halt zu zweit immer den ganzen Tag. Also da war jetzt nicht viel irgendwie Schichtsystem oder so, du bist da früh hin, um 10 hat das aufgemacht und ich musste um 9 da sein, dann habe ich ein paar Zeitungen geholt, dass da neue Zeitungen liegen und so und dann ging es halt los, dann kamen die ersten Leute und dann hast du da, also das war mit Selbstbedienung, wie das halt in Berlin eigentlich
so ist.
Größtenteils so ist.
Ja.
Wir hatten einen fetten, großen Tresen, wo viel lag und wo es viel Angebot gab und natürlich auch süße Sitzecken, aber die meisten sind halt vorgekommen, haben gesagt, ich hätte gern das. Und wenn sie wussten, es geht schnell, dann haben sie kurz gewartet und wenn sie wussten, es dauert länger, haben sie sich schon hingesetzt und haben es halt hingebracht. Aber du musstest da jetzt nicht großartig
Bestellungen aufnehmen
hier, und so. Oder so hier, jetzt fehlt mir das Wort. Tabletten durch die Gegend tragen.
Tabletten.
Genau. Tabletten, auch nicht. Nee, und dann war es tatsächlich immer so, ich habe da noch nicht geraucht, aber ich habe halt auch so die Vermutung, dass ich manchmal mit Milchprodukten nicht so gut umgehen kann. Ich glaube nicht, dass ich laktoseintolerant bin, aber manchmal ist das ein bisschen krass.
Ja.
Und es war halt dann früh immer so Ritual, wenn wir da angefangen haben, dann hat sich der Chef und ich, jeweils haben wir uns da so ein Gebäck da warm gemacht und irgendeinen Kaffee. Und ich habe meist einen Latte Macchiato genommen. Und der ist jetzt zur Hälfte mit Milch halt, ne?
Ja.
Und dann warst du, dann habe ich das gegessen und mein Latte Macchiato, der hat auch wirklich gut, der hatte immer einen guten Kaffee am Start und so, der war ziemlich etepetete, der Typ. Und dann habe ich den Kaffee getrunken und dann war mal so eine halbe Stunde später, ging es dann so los, dann hat es ein bisschen gegrummelt, ne, und ich musste auf Klo. Und dann bin ich halt immer, da war früh noch kein Schwein, so, da waren die ersten Leute, die zur Arbeit gegangen sind und so, ansonsten war da nichts. Und dann habe ich gedacht, okay, ist gerade keiner im Kaffee, bin ich ab runter in den Keller auf Toilette und habe mich da halt meines Kaffees entledigt, so, ne? Mhm. Und das hat halt immer so ein bisschen gedauert, so, wenn man sich dann da mal ausscheißt. Und dann irgendwann hat mich mein Chef beiseite genommen und meinte dann so, ja, ganz ehrlich, er findet das überhaupt nicht gut, dass ich heimlich runtergehe zum SMS-Schreiben.
Auch geil.
Und ich meine dann so, was willst du denn von mir? So, weißt du, ich meine, also erstmal ist es ja super frech, weil ich war maximal halt so 4-5 Minuten, wenn überhaupt 4-5 Minuten weg, so, ne? Also wirklich eigentlich eine vertretbare Zeit.
Ja.
Und dann habe ich das eigentlich auch überhaupt nicht gemacht, so, weil wem sollte ich dann um die Uhrzeit schreiben? Die haben eh alle gepennt, so.
Ja.
Und da hat er mich für angeschnitten. Da war ich super entrüstet und dann hat sie sich das aber irgendwie wieder relativiert, aber ich bin mit dem nie so ganz klar gekommen. No offense, aber das war ein fieser Wessi und ich glaube, wir sind halt einfach gegenseitig mit unserer Art und Weise nicht klargekommen.
Verstehe.
Und nach einem halben Jahr war es dann, wie gesagt, so, dass ich sowieso so ein bisschen abgeschissen hat, weil dann das Schulenbus gehen sollte und ich wusste nicht, ob ich das nebenbei noch handeln kann mit dem Kaffeeding so. Aber ich war da halt auch immer dann von 9 bis so 15, 16 Uhr, 14, 15, 16 Uhr so. Und dann meinte er irgendwann zu mir so, naja, ganz ehrlich, Paul, du machst hier einen super Kaffee. Das hat er mir noch zugestanden zum Glück. aber dein Dienst am Kunden, der ist zu schlampig.
Mhm.
Und dann meinte er, ich brauche morgen nicht wiederkommen. Und dann dachte ich so, okay, dann war es das jetzt.
Fuck you.
Aber das war im Prinzip auch nicht. Eine Woche später hat er das Studium angefangen und das war so eigentlich für mich ein sauberer Übergang. Trotzdem war ich ein bisschen in meinem Stolz verletzt, so eine coole Sache. Aber alles kein großes Ding. Ich war halt in der Zeit selbstständig gemeldet, der hat halt immer Rechnungen, oder ich musste ihm Rechnungen schreiben, dann hat er mich bezahlt so. Und dann hieß es halt so, na okay, du brauchst morgen nicht wiederkommen. Dann dachte ich so, na okay, dann kann ich morgen auch schlafen.
Verstehe. Dann
war die Sache zu Ende. Und bei Real habe ich tatsächlich aufgehört, weil ich es einfach zu krass fand. Ey, da habe ich 5 Euro die Stunde bekommen, habe um 20 Uhr angefangen zu arbeiten und wenn da High Life war, stand ich da bis nachts um 4.
Mhm.
Und dann konntest du ja schon vom Glück reden, weil dann kam die S-Bahn wieder. Aber wenn du da, ich habe Gesundbrunnencenter gearbeitet, wenn du da um 8 angefangen hast und du hast bis 1:30 gemacht, dann ist gerade so die letzte S-Bahn gefahren, du hast sie nicht mehr bekommen, dann saß du da rum, so weißt du. Und wenn du nicht irgendwie nach Hause gekommen bist,
who the fuck
dann hast du dir die Nacht am Gesundbrunnencenter um die Ohren geschlagen. Und das ist keine schöne Gegend. So
nee, das macht keinen Spaß. Das Gesundbrunnencenter ist, glaube ich, das der Albtraum eines jeden rechtskonservativen deutschen Staatsbürgers. Also als ich da irgendwie, wenn ich da immer bin, weil ich da auch mein Weg ist, das ist schon so ein bisschen, da laufen sie rum, ne? Die netten Menschen mit Migrationshintergrund.
Obwohl das ist ja voll geschärft, weil die sind ja meistens wirklich die Netteren eigentlich so, ne? Aber du hast halt auch so eine Menge Leute da, die haben sich dann abends rumgetrieben und die Berliner getrunken und da so ein bisschen Stress gemacht und so. Das war kein. Ich war auch noch in der Getränkeabteilung, weißt du? Ja. Und da kamen dann die Leute und haben sich für den Abend dann eingedeckt so. Und da waren manchmal keine netten Truppenteile unterwegs. Dann haben die da, weißt du, in den Kasten umgeschmissen und denkst du, da hat sich dann einer gekümmert. Warst denn du der nicht mal. Ich war ja nicht mal wirklich bei Real angestellt. Ich war ja bei so einer Dienstleistungsfirma angestellt.
Ach, wir asozial.
Und wir mussten dann da die Scheiße. Sorry, aber aufwischen so, weißt du? Und
vorhin hast du geschissen gesagt, hast du dich nicht entschuldigt.
Naja, das war ja keine Scheiße, das war ja teilweise gutes Bier. Was
so, meinst du es?
Menschnah.
Sakrament.
So eine Sache.
Das gute
halt.
Bier.
Und das sind so, und dann hatte ich noch ein Praktikum halt während des Abis so, also was wir halt alle machen mussten.
Ja.
Und das war es im Großen und Ganzen. Mehr musste ich bisher noch nicht in Sachen Bewerbung, na, Uni-Bewerbung halt.
Ja gut, aber das ist ja kein Bewerbungsgespräch und so, ne? Nee,
auch was schreiben.
Schreiben.
Das ist meine gesamte Erfahrung.
Das aber da kannst
haben du... Jetzt dann, haben wir jetzt dein Leben, haben wir jetzt dein du, Leben
abgefrühstückt.
Der ja schon mitten im Leben steht und schon super alt ist, der kann ja da bestimmt mehr erzählen.
Tatsächlich auch nicht. Also ich bin in der sehr positiven Faulenzer-Situation, dass alle erwerbstätigen Berufe, die ich jetzt irgendwie in den letzten 5 bis 7 Jahren angegangen bin, immer durch sehr persönliche Beziehungen an den Start gegangen sind. Und ich musste tatsächlich immer jetzt wirklich ein Bewerbungsgespräch führen. Und das war auch für eine Studentenstelle.
Hm.
Das war zwar als Programmierer irgendwo, aber das war jetzt irgendwie nicht hardcore. Also sie wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, für was sie mich brauchen, aber sie wussten, dass sie jemanden brauchen. Und deswegen war es jetzt auch nicht so diese heftige, wie würdest du denn jetzt die und die Sache lösen und so, sondern es war so, hey, bist du okay? Ja, cool, okay, auf geht's.
Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich kenne sowieso insgesamt nicht viele Leute, die jetzt wirklich aus mehreren ernsthaften Bewerbungsgesprächen erzählen könnten.
Das ist echt witzig, ne? Naja. Ja, aber vor allem, weil, also ich bin ja auch so, ich lebe in dieser hippen, wilden Internet-Welt und da ist es eher alles noch ein bisschen cooler und so, also so gefühlt cooler. Da schreibt man sich E-Mails. Das ist nämlich das nächste, Bewerbung schreiben, so, ja. Also meine Bewerbung, die ich geschrieben habe in den letzten Jahren, war halt immer eine E-Mail, hi Stefan, wie besprochen, hier mein Lebenslauf,
ja.
Tschü, ruf mich an oder schreib mir der besten eine E-Mail, weil ans Telefon gehe ich nicht gern.
So ist es.
Ich weiß nicht, wollen wir, gibt's noch ein hartes Thema, an das du ran willst?
Du, hier ist sowieso heute kein Thema hart, habe ich das Gefühl.
Habe ich auch das Gefühl.
Ich habe gelesen, dass Bushido ein Buch veröffentlicht hat, sein zweites.
Nein.
Doch, doch.
Und wie heißt's? Ich komme Stress und mache ohne Grund, oder? Nee, ich komme, mache Stress ohne Grund.
Nee, das ist sein neues Album oder sein neuer Track oder so, keine
Ahnung. Track heißt Stress ohne Grund, ja.
Nee, das Buch heißt irgendwie anders, aber das ist auch nicht, strotzt jetzt nicht vor Geistheit.
Ja, wie so immer.
Kalt.
Lass mich raten, die Bild-Zeitung hat halt ein Kapitel vorab gedruckt.
Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo ich das. Kann sein, dass ich sogar beim Spiegel Online gelesen habe. Auf jeden Fall wurde es halt gleich super verrissen.
Oh, witzig.
Und, aber, was?
Aber ist es so ein Ratgeber, wie man Kohle macht oder was?
Nö, der erzählt halt einfach aus seinem Leben so und dass es am besten jeder so machen sollte wie er, weil er hat es ja raus und er ist ja sowieso der Macker.
Ja.
Es ist, glaube ich, so ein bisschen schon so, dass er mehr von sich erzählt als über irgendwelche anderen Dinge.
Mhm.
Aber, also das positivste Kommentar war, wenn man keine Ahnung hat von Bushido und seiner Welt, dann sollte man das Buch lesen, weil dann hat man's.
Mhm.
Aber ansonsten bringt es dir nicht viel.
Also verstehe.
Ich habe viel so eine Sachen gelesen, wie er geht ziemlich heftig wieder mit, also er bewegt sich wieder auf einem ziemlich schmalen Grat zwischen Antisemitismus und vernünftiger Kritik.
Mhm.
Und er wettert ganz schön gegen, so allgemein gegen die deutsche Kultur, also vorrangig deutsche Männer, so dass die ja alle total
voll die Pussys sind.
Lappen und so. Sind, ja, und die sollen sich mal zusammenreißen und Großfamilie und Stolz und Ehre und tralala.
Ja,
und
so.
Also ein bisschen, wäre er weiß und hätte eine Glatze, dann wäre es halt ein Nazi-Buch. So,
ja, weißt verstehe. Du? Verstehe.
Ja, und also kommt wohl nicht viel mehr rum, aber was war jetzt auch großartig anderes zu erwarten?
So, das ne? ist so ein bisschen, das ist jetzt ein böser Vergleich, da stimmt auch hinten und vorne nicht, aber der hat ja den Sonderecho für Integration bekommen. Ne?
Ja, 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 ja.
Und ich muss gerade dran denken, also ich will jetzt gar nicht auf dieses Thema eingehen, weil wir vorher besprochen haben, dass wir eigentlich keine Ahnung haben, aber ja. So, das ist so ein bisschen wie Obama bekommt den Friedensnobelpreis.
Ja, ja. Ja,
so ein bisschen so.
Er hat mir auch selber schon wieder gesagt, er hat dieses Buch geschrieben, um wieder auf irgendeine Auszeichnung für Integration abzuzielen.
Okay.
Wo ich mir dann schon das erste Mal einen Kopf gefasst habe, weil das war gleich in der Einleitung der erste Satz oder so.
Ja, yeah, yeah, verstehe.
Cool, Bushido.
Ja, der lacht sich halt kaputt über sowas. Da denkt sich so, ja, ja, ist klar, habt ihr mal den Araber-Buben jetzt den Preis gegeben? Nee, ich habe irgendwie...
aber da liegt ja eben, da liegt ja der Fehler auch nicht bei ihm, sondern
nee, klar
er
nicht.
Kann sich ja im Prinzip ins Fäustchen lachen darüber.
Ja, oder? total. Ja, irgendwie Bushido, ich habe keine ordentliche Meinung zu ihm. Ich finde es, wie gesagt, ein bisschen, also kann man jetzt irgendwie, man kann das jetzt so intellektuell auseinandernehmen, so ja, und der ist irgendwie, der weiß, wie das mit den Medien funktioniert, ja, ja. Und der ist also der ist halt eine Marketingmaschine und der kann blablabla. Man kann einfach sagen, dass er ein Depp ist. Ein Depp ist er wahrscheinlich nicht, aber der ist bestimmt, da steckt noch viel mehr dahinter, als es eigentlich ist und so, ist voll das Phänomen und so.
Glaube ich nicht. Ich glaube, der hat einfach rechtzeitig sich mit den richtigen Leuten abgegeben, um jetzt machen zu können, was er will. So.
Ja.
Punkt.
Ja klar, also der bekommt ja die Aufmerksamkeit, wenn er sie will irgendwie und dann nimmt er sie sich.
Weil ganz ehrlich, so auch musikalisch ist er ja nun gut, vielleicht chartet er immer ganz gut mit seinen Sachen so, aber ich glaube...
Ja, den Bushido-Track haben wir ja noch nie besprochen hier, aber das ist ja auch so dieses typische, den schönsten Kommentar, den ich gelesen habe, war also dieser Stress ohne Grund-Track, der ja durch Skandale aufgefallen ist, weil er, mal abgesehen davon, von dem Sample, den er benutzt, echte Männer lutschen keine Schwänze, wo ich ja jetzt mal tiefgründig widersprechen würde.
Der hat auch zwei Politiker ganz schön beschimpft.
Ne? Ja, der hat sogar drei Politiker, soweit ich weiß, tief beschimpft, unter anderem den Wovereit und die Claudia Roth.
Ja.
Und sie auch wirklich so, ich bin nicht um eine Schlampe, also so relativ offensive irgendwie. Und ist halt und hat auch gegen seinen ehemaligen Kumpel hier K1 oder wie der heißt, irgendwie hart gewettert. Wenn man aber jetzt mal, also der Kommentar, auf den ich hinausführe, ist so, die Disse, den Beef, den er da irgendwie versucht da auszubrechen, das interessiert in der Hip-Hop-Landschaft keine Sau. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie so ein Rundumschlag gegen die Hip-Hop-Szene oder so ein Scheiß ist, sondern es ist halt einfach, er wählt halt einfach bewusst Politiker aus, die irgendwie in der Wovereit als homosexueller Bürgermeister von Berlin, die irgendwie eine Aufmerksamkeit haben und wenn Bushido sagt, er will Wovereit umbringen, so, dann ist klar, dass irgendwie, also es ist klar, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Boulevardmedien halt sagen, oh Gott, er will Wovereit umbringen und die haben halt auch noch reagiert drauf, wie man halt nicht darauf reagieren muss, irgendwie Strafanzeige gestellt und so ein Scheiß. Das ist halt auch alles ein bisschen Kindergarten.
Die hatten sich aber wohl vorher auch auf irgendeine Art und Weise so ein bisschen gegen ihn geäußert, aber ich glaube trotzdem nicht, dass das rechtfertigt.
Ja.
Ich habe so ein paar Interviews neulich durch Zufall gesehen und mir kommt es eigentlich eher so ein bisschen vor, als wäre er wie so ein kleiner Hund, so weißt du, der hat jetzt mal richtig Scheiße gebaut und muss jetzt im Nachhinein sehen, wie er damit umgeht, so weil der relativiert es ja nur, so sämtliche Sachen, wo er sich zu äußert, muss er immer, also sagt er immer, nicht muss, aber er sagt es halt immer, so dass er das ja gar nicht so gemeint, also so gemeint hat, so, ne? Und die Leute verstehen ihn ja völlig falsch und man braucht sich ja gar nicht wundern, wenn man sich gegen Bushido so äußert, dass denn da was zurückkommt, weil, und da hat es mir dann immer am besten gefallen, er ist ja Gangster-Rapper und da wird es so gemacht.
Ja, sieht's aus.
Aber ich glaube halt auch, wie du schon meinst, so dass halt an dieser Hip-Hop-Szene, also in der deutschen, ihn, glaube ich, keiner mehr als ebenbürtig ansieht im Sinne von, wenn der jetzt mit mir ein Beef anfängt, dann nehme ich das ernst, so, ja, weißt du? Sondern der ist halt, so, glaube ich, in seiner eigenen Welt und der macht nur noch seinen Scheiß und ja, so soll er halt machen.
Ja. Bushido.
Bushido halt.
Was ist denn los? Ich sag nur Bushido, Pussido. Ich wusste gar nicht, dass er in Berlin so eine Pussy wohnt. Das ist übrigens ein Zitat,
ja, stimmt,
von Echo Fresh. Also falls die Bushido-Pussy mich jetzt gerade hört, nicht ernst gemeint, ich finde nicht, dass Bushido eine Pussy ist.
Okay.
Und ich weiß, dass in Berlin noch schlimmere Pussys wohnen als Bushido. Ah, vielleicht.
Ja, kann sein.
Bestimmt. Wahrscheinlich ist es.
Höchstwahrscheinlich.
ein anderer Gangster-Rapper, ich versuche eine Überleitung, die nicht funktioniert,
na los,
hat jetzt auch wieder für Schlagzeilen gesorgt. Unser der Kandidat, der Kanzlerkandidat der SPD, SPD, Peer Steinbrück, der alte Gangster-Rapper, ist nämlich, wurde jetzt geleakt, beziehungsweise nicht geleakt, sondern natürlich öffentlich gemacht von der Süddeutschen Zeitung. Der hat nämlich die haben eine Interviewreihe, keine Antworten oder so ähnlich heißt, mhm, die. Und da werden Politikern, es gibt ja so diese hippen, modernen, coolen Interview- und journalistischen Formate, wo dann die Politiker vor allem in den Wahlzeiten so herangenommen werden und dann tun die dann so ganz innovative Sachen, so, dann kommen Leute in Taxis, mhm, und dann wird so ein bisschen, hey, und wir zeigen den Menschen dahinter und so, meistens so ein bisschen so ein Typ im Alter von mir mit einem karierten Hemd und einem Bart, der dann irgendwie sagt so, aber hey, was ist denn eigentlich los mit dem und so, jetzt kommt doch mal klar und so, weißt du, und dann müssen diese Politiker darauf reagieren, die armen Schweine, und sowas ähnlich hat die SZ gemacht, also keine Fragen, keine Antworten und oder keine Worte oder so, das heißt, die bekommt eine Frage gestellt und muss mit einem Bild antworten, in Bildsprache.
Ja? Der Steinbrück.
Genau, also du stellst eine Frage so, wie finden sie eigentlich, keine Ahnung,
Angela
Merkel, und dann macht er halt irgendwie so Daumen runter oder sowas. Und die eine Frage war, irgendwie so, wurde so ein paar Zitate rausgedroppt, und wie reagieren sie irgendwie auf die Steinbrück-Kritiker irgendwie so, dass er ja so ein Polterer ist und bla bla, schwall, 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 und darauf hat er halt Mittelfinger gezeigt.
Oh.
Und dieses Mittelfingerfoto ist das Cover von dieser Sonderausgabe der SZ, die einfach rauskommt. Dieses Cover hat halt der SZ-Chefredakteur irgendwie gepostet und ist auch alles irgendwie in Absprache gewesen mit dem Ding. Und so wie ich es gehört habe, was ich gelesen habe, war, dass der Pressesprecher von Per Steinbrück da wohl nicht so das mega geil fand, dass dieses Foto überhaupt benutzt wird, aber Per Steinbrück wohl als, weil der ist ja ein echter Mann vom Volk, so, also hier, nö, mach ich, komme ich klar mit irgendwie, und das ist jetzt ein bisschen umgegangen, und die Reaktionen schwingen halt irgendwo zwischen Fremdschämen und so künstlicher Erbostheit, ein Kanzlerkandidat darf doch nicht den Mittelfinger zeigen, das ist ja voll blöd und so. Das ist so ein bisschen die News des Tages, die ich irgendwie heute aufgenommen habe. Was ich eigentlich ganz, ganz witzig, ich denke die ganze Zeit drüber nach, ob das also cool ist. Also Per Steinbrück ist halt nicht cool, das ist halt so mal das Grundproblem. So.
Ja.
Und den Mittelfinger kaufe ich ihm halt nicht so wirklich ab. So.
Wird fast gefotoshoppt.
Wahrscheinlich. So, lass mal hier Mittelfinger reinmachen und so. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja. Und das erinnert mich auch so ein bisschen, also man kann ja von Obama halten, was man will, aber es gibt dieses tolle GIF im Internet, wo er so eine Reihe von Leuten trifft, so Angestellte in einem Hotel oder so, und dann hat die Hände schüttelt.
Und dann der Schwarze
und dann ihm schön irgendwie die Brofist gibt. Ja, so. Und das ist halt so ein bisschen so, okay, die PR-Berater von Obama, die wissen, wie es geht, so. Verfolgst du die Wahl? Also die Wahl ist ja noch nicht, aber bist du so, guckst du so, was die so tun die ganze Zeit? Also bist du so ein Unentschlossener, der sich die ganze Zeit noch die Meinung bilden will? Oder?
Ich habe mir meine Meinung gebildet,
ja.
Muss allerdings zugeben, also ich hab mir die jetzt auch nicht aus dem Blauen gebildet, so, ne? Ich habe schon ein bisschen umgehört und so, aber wenn ich die jetzt verteidigen müsste, was ich jetzt hier nicht machen werde.
Auf keinen Fall.
Dann würde ich vielleicht in einer wirklich krassen Diskussion irgendwann an einen Punkt kommen, wo ich sage so, na okay, dann weiß ich halt doch nicht genug.
Ja.
Also eigentlich traurig, Aber ich will auch nicht sagen, so, das ist auch keine 0% Entscheidung. Also ich habe mich schon ein bisschen umgehört und ich habe eine Entscheidung getroffen, zu der ich auch stehe.
Ja.
Aber wie gesagt,
wenn vor allem wahrscheinlich auch eine leicht emotionale Entscheidung, so, ja, ich glaube, das ist das Richtige. Also nicht so, ich weiß, das ist das Richtige, sondern so, ich habe das Gefühl, das wäre die richtige Entscheidung. Schon
eher, genau.
Also wie die meisten ja auch wählen, glaube ich. Ne?
Und schon auch zum größten Teil, denke ich so, weil das auf keinen Fall.
Hm. Ja, verstehe. Also von wegen, wenn du eine Diskussion eingehen willst, ich zitiere immer ganz gern, also nicht zitiere, sondern ich erzähle mir ganz gern von meiner, ich hab einen guten Freund, der das wahrscheinlich auch nie hören wird, aber er könnte es mal tun. Und der ist, mit dem habe ich zusammen, ich war ja in meinem quasi Internat und der war da ein Mitschüler von mir und wir haben uns gut verstanden. Und er ist aber seit Ewigkeiten Teil der Jungen Union, der Jugendorganisation der CSU in Bayern und ist auch wirklich ein konservativer junger Mann, der auch allen Klischees entspricht. Und ein super netter Kerl, ich mag ihn total gerne, wir haben immer riesen Spaß zusammen. Wir haben natürlich auch immer viel diskutiert.
Ja.
Und ich weiß noch damals in dieser jugendlichen Naivität irgendwie, wo ich auch sehr radikale, komplett unfundierte Meinungen hatte. Ja, so, also natürlich auch sehr links und irgendwie Nazis und so, also ein bisschen dieses, was man halt so sagt, wenn man irgendwie 18, 19, 20 ist und oder noch jünger. Und der Paul, jetzt habe ich seinen Namen gesagt, der hat halt natürlich mir immer widersprochen. Und wenn der mit mir in Diskussionen eingestiegen ist, der hat halt diese Faktenbasis und diese Politiker-Argumentation so tief drin gehabt. Nicht, dass es jetzt was Schlechtes ist, aber der hat die halt so griffbereit gehabt, dass der halt auf so einem Niveau, auf dem ich dann unterwegs war, konnte der mich halt immer an die Wand diskutieren. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir eine Diskussion hatten, ist ja heute wieder ein bisschen aufgebrannt. Habt ihr mir ernsthaft darüber diskutiert, wie das jetzt so ist mit warum Homosexuelle keine Kinder adoptieren sollten.
Okay.
So. Und ich natürlich so irgendwie als voll scheiße und so, voll cool und so. Und hat er mit mir diskutiert und wir haben da irgendwie eine halbe Stunde diskutiert und ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich da so, okay, scheiße. So, du hast irgendwie, ich bin gerade so, mir fehlen die Argumente und ich bin gerade an einem Punkt, wo ich du alle meine Argumente irgendwie niedergeschlagen hast. So, das war so die Problem, wo ich dann auch so gemerkt habe, bei so einem Radikal, wo ich dachte, bei so einem Thema kann man mich nicht überzeugen. Er hat mich auch nicht überzeugt. Ich habe immer noch eine andere Meinung. Ich weiß nicht, was für eine Meinung er jetzt mittlerweile hat.
Ja.
Die Frau Merkel hat ja, hast du das Video gesehen? Sie hat ja irgendwie am Dienstag am Montag gibt's ja jetzt auch wieder so ein innovatives, tolles Format im Fernsehen, ja, die Wahlarena, wo die Merkel und der Steinbrück, also die waren einzeln, also Montag war, glaube ich, die Merkel und gestern war der Steinbrück oder vorgestern war der Steinbrück. Okay. Und die kommen dann auf so eine repräsentative Masse von Leuten. Also die Leute, die da ausgewählt sind, sind wirklich repräsentativ aus allen Klischees, aus allen Klientels. Und werden da quasi so Fragen konfrontiert und müssen dann mit diesen Leuten reden und diskutieren oder können Nachfragen stellen. Und es ist halt eigentlich ein ganz hübsches Format, fand ich zumindest, weil es halt so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob du das Kanzlerduell gesehen hast, aber das ist ja so ein bisschen den Journalisten fehlen meiner Meinung nach ab und zu ein bisschen die Eier. So. Und so ein Bürger, der ist halt dann doch mal irgendwie ein bisschen erboster und ein bisschen, ja, aber jetzt, das haben wir auf eine Frage nicht geantwortet, können Sie mir jetzt nochmal sagen, was das ist und so. Und das haben sie ja mit der Merkel gemacht und mit dem Steinbrück, wie gesagt. Und die Merkel hat ja, jetzt kann man Merkel-Fan sein oder nicht, aber sie hat halt so ein bisschen schon häufig die Formulierung verwendet, das muss ich mir nochmal anschauen.
Ach, tatsächlich, ja?
Ja, ja. Oh. Also so nicht, also das Problem, sondern so ihren konkreten Fall, weil Leute haben natürlich immer, also es ist natürlich eine fiese Situation, gerade für einen amtierten Kanzler, weil du wirst alle Probleme, die es gibt, für die bist du dann schuld.
Ja, klar.
So, und für so einen Herausforderer wie den Steinbrück, der kann immer sagen, ja, sie haben recht, dieses Problem existiert und ich werde es ändern. Das ist so seine Standardantwort so. Ja. Und die Antwort von der Merkel muss halt sein, so, oh, muss ich mir mal angucken. Ah. So. Und natürlich, wenn dann einer kommt, so, ich arbeite in einem Betrieb und ich bin seit 10 Jahren irgendwie in einem befristeten bla 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 und dann ist sie so ein bisschen, muss ich schon mal angucken.
Ja, du, es ist ja auch alles relativ so, ne? Ich meine, das Konzept an sich, glaube ich schon, dass es ganz gut ist, bloß ich meine, da kann sich ja der Käseverkäufer auch sowieso hinstellen und sagen, mein Laden, mit dem ich hier 300 Einwohner versorge, der läuft nicht gut.
So, genau, ne? Machen Sie mal was.
Ändern Sie mal was.
So. Ja, richtig, richtig,
klar. Was sollen Sie dann auch sagen, außer muss ich mir mal angucken.
Richtig, richtig, genau. Also so ein bisschen fiese Situation, wobei ich durchaus fand, dass der Steinbrück, ich habe mir von der Merkel nur ein paar Ausschau angeschaut, weil ich es irgendwann mal ausgehalten habe. Und er war da schon, das ist halt sein, das kann er halt, ne? Also er ist ja so ein Redenschwinger, er hält ja auch Vorträge, der kann das halt. Und er kann auch, er ging auch oft, was ich ganz sympathisch fand, auch in Konfrontation, hat Leute besprochen, hat gesagt, nö, das sehe ich jetzt mal überhaupt nicht so. Ich finde, dass das viel wichtiger ist und das, was Sie da sagen, stimmt so konkret nicht irgendwie. Und die Merkel hat dann, also darauf will ich eigentlich hinaus, war mal zum Homo-Ding. Zu dem Homo-Ding hier. Hat sie irgendwie, wurde sie gefragt, also man hat gefragt, er lebt mit seinem Lebenspartner zusammen irgendwie und sie wollen ein Kind adoptieren und sie will ja nicht, dass homosexuelle Paare Kinder adoptieren können und warum sie dagegen ist, also warum das irgendwie doof ist. Und ihre Argumentation war vorwiegend darauf basiert, dass sie hat da ein schlechtes Gefühl dabei. Also so, das fühlt sich nicht richtig für sie an, so ein bisschen so die Schiene. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen schief gegangen. Ja. Das war so ein bisschen, das wurde ja auch jetzt mehrmals vorgehalten schon irgendwie so. Und ich weiß zwar nicht, worauf ich da hinaus wollte, aber das wollte ich jetzt irgendwie
das
so
machen. Das ist aber auch schwach, ganz ehrlich. Ich meine, also wenn man so eine Meinung hat, dann sollte man die auch irgendwie begründen können, oder nicht?
Das Schöne ist ja, dass ja, um jetzt mal bei dem Thema kurz zu bleiben, das lässt sich ja nicht wirklich begründen. Also du kannst entweder extrem intolerant werden, kannst sagen, weil ich der Meinung bin, dass ein homosexuelles Paar, Mann und Frau und Frau, schlecht für die Kinder ist und das soll der Staat nicht unterstützen. Das ist so das offizielle Argument irgendwie. Warum sie dagegen ist, ob sie jetzt persönlich dagegen ist oder nicht, ist ja auch relativ klar, weil sie einfach diese konservativen Wähler irgendwie nicht verschrecken will. So, das ist ja eigentlich der Grund, warum sie. Das kann sie aber nicht sagen. Sie kann nicht sagen, ja, ich bin dagegen, weil wenn ich jetzt dafür wäre, dann würden mir die ganzen CSU-Wähler wegrennen. Ja. So, das kannst du nicht machen. Und deswegen ist es eine fiese Frage auch. Ja?
Deswegen habe ich vorhin noch überlegt, weil du meintest, du hast mit einem Freund darüber diskutiert. Also mir fällt die Vorstellung schwer, sich da an die Wand diskutieren zu lassen, weil letztendlich hätte ich gedacht, man gewinnt ja letztendlich immer mit diesem, ich sag jetzt mal, Menschlichkeitsargument.
Ja.
So nach dem Motto, na was soll denn der Scheiß, warum sollen die das nicht
tun? Genau.
So,
weißt du? Die Argumentationslinie ist da ja ganz einfach, natürlich ist Mann und Frau, bildet den Menschen so aus, wie er ist irgendwie. Mann und Frau ist eine außergewöhnliche Situation, das ist halt, da gibt es glaube ich auch keine Fakten, also es gab glaube ich Studien, da bin ich jetzt auch nicht drin, ich glaube, ich habe beides schon gehört, dass es Studien gab, die das eine oder das andere bewertet haben. Und die Argumentation ist halt, das ist tendenziell schwieriger für das Kind und wenn du ja, du verbietest denen ja nicht, Kinder zu haben, also machst du faktisch schon, weil es die einzige Möglichkeit für sie ist, aber du verbietest ihnen ja nicht, sondern du sagst nur, dass es quasi staatlich nicht noch erlaubt oder gefördert werden soll oder so. Das ist ja so diese Schiene. Und wobei ja das Thema will ich jetzt gar nicht eigentlich vertiefen, aber es gab ja ich weiß nicht, es hat einen speziellen Begriff, wenn du mal angenommen, du hast jetzt eine Ehe und hast ein Kind daraus, trennst dich von deinem Partner, hast das Sorgerecht für das Kind oder der Partner stirbt, sag ich immer, das Sorgerecht für das Kind, du bist alleinerziehend und dann kommst du zu, heiratest du jemanden und gehst in Lebenspartnerschaft einmal mit jemandem, der des gleichen Geschlechtes ist. Dann gab es jetzt ein Urteil, dass es erlaubt sein muss, dass dein Partner das Kind adoptiert.
Okay.
Also er quasi auch, weil er halt mit dem Kind aufwächst, bla bla. Und das hat die Regierung verboten. Also hat es gesagt, nein, das geht nicht.
Okay.
Und dann sind so ein Pärchen oder mehrere Pärchen, glaube ich, vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Und wie das so ist bei unserer Regierung, dass ja die schwierigen Fragen lassen sie von denen klären. Und die haben halt gesagt, nee, widerspricht dem Gleichheitsgebot irgendwie des Grundgesetzes, der Verfassung, geht nicht klar. Okay. Das muss funktionieren. So. Und also so, um das jetzt mal noch kurz das letzte Satz zu sagen. Also das fand ich irgendwie ganz abgefahren.
Aber dann ging es letztendlich darum, dass die Merkel sich blöd geäußert hat.
Ja. Also sie hat, sie kann jetzt auch was mit Sympathien haben. Ich habe halt nicht viel Sympathie für sie und sie hat halt schon ein bisschen geschwommen.
Da ist zum Beispiel so die Sache, ist mir vorhin dann eingefallen, warum es mir manchmal, denke ich, mit dieser Entscheidung für jetzt irgendeine Partei schwerer fällt, nicht schwer fällt, aber schwerer als anderen vielleicht. Ich habe ja zu Hause keinen Fernseher.
Ja.
Und ich habe kurz bei dem Kanzlerduell reingeguckt,
ja,
übers Internet halt, aber so eine Sachen wie dieses neue Konzept, von dem, davon wusste ich zum Beispiel gar nichts und wie soll ich auch so, weißt du, das kriege ich dann halt nicht mit und dann, ich habe halt versucht, so viel wie möglich aus dem Parteiprogramm zu lesen, der einzelnen Parteien, ja, aber da hast du dann zum Beispiel, ich weiß nicht, also gerade bei der SPD fand ich es super krass, da kommst du dann auf die Internetseite und dann steht dann halt Parteiprogramm 2013 oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sie das nennen, wie auch immer, und dann kannst du dir die PDF runterladen, und dann hast du die runtergeladen und dann ist da irgendwas mit 325 Seiten oder so und dann denkst du, gut, das schafft keine Sau, so, ne? Wer soll es jetzt alles geben? Und vor allen Dingen, wer soll denn am Ende der 325 noch Seiten noch wissen, ob das nun gut ist oder nicht? Weil danach, ja, bist du ja wahrscheinlich so gefüllt, dass du erstmal denkst, so, okay, na, SPD sind ja die Götterpartei, so,
weißt du? Ja, genau, klar.
Und deswegen fällt es mir so, und das habe ich schon immer gedacht. Ich war früher, ich war beim Rudern und da war in unserem Verein den einen Tag auf lokaler Ebene halt so eine Sitzung von SPD-Parteimitgliedern. Und da war auch der Platzek da.
Mhm.
Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil ich konnte ihm auch die Hand schütteln und konnte so mit ihm quatschen und so. Und schon damals, ich glaube, da war ich 16 oder 17 oder so, habe ich so gedacht, wenn ihr mir das jetzt hier so erzählt, dann ist das alles ziemlich cool und ich kann das auch nachvollziehen und vielleicht will ich euch sogar so, ne? Aber insgesamt finde ich, dass die Aufklärung hinsichtlich dessen, was die einzelnen Parteien wollen, immer noch, da wird dir immer noch zu wenig geboten.
Mhm.
Ich finde, du kannst zum Beispiel ein Kanzlerduell geben und du kannst dir irgendwelche Interviews und Talkshows geben, wo Leute aus den einzelnen Parteien kommen und dann steht das Ganze aber immer unter einem Thema, wo die Leute dann dazu was sagen. So, und dann kann es aber passieren, du guckst eine Talkshow zum Thema Legalisierung von Cannabis.
Ja.
Und dann stellt sich auf einmal der CDU Vertreter dahin und hat einen guten Tag und sagt, naja, so eng sehen wir das ja eigentlich auch nicht so, ne? Und dann denkst du so, naja, da setze ich mich ja nicht hin und sage, na dann will ich CDU, so, weißt du?
Ja, ja, klar.
Aber du hast halt diese Sichtweise dann aus der Talkshow und aus der anderen nimmst du das mit und dann hast du vielleicht da noch ein Filzchen gelesen und hast da mal einen Flyer in die Hand gedrückt gekriegt, aber das Gesamtbild erschließt sich dir eben nicht und ich finde, da passiert immer noch zu wenig. Weil ich wette, du könntest auf die Straße gehen und die Leute fragen und niemand wüsste wirklich genau, könnte dir 20 Fakten nennen, warum er die und die Partei wählt.
Ja, richtig.
Fertig mit dir.
Richtig, richtig. Es ist ja auch so, also das ist ja, das Parteiprogramm ist ja so das eine Ding. Es wurde ja lustigerweise den Piraten, ich bin ja Piraten-Sympathisant, eigentlich immer noch, den wurde ja gerade nach ihrem großen Erfolg in Berlin immer wieder vorgehalten, so, die haben ja nicht mehr ein Parteiprogramm. So. Mhm. Und sie haben sich halt darauf eingelassen und haben irgendwie eins geschrieben und bla bla und wir haben jetzt eins und wir haben jetzt zu allen Positionen eine Meinung und so. Und aber was halt auch alle immer gesagt haben, was ja auch irgendwie klar ist, ja, wenn ihr eins habt, lest es trotzdem keiner. Also war so ungefähr, warum brauchen wir denn eins, denn ihr lest es doch trotzdem nicht. Ja, ihr sagt, ihr tut, also das ist so dieses Faktische und dieses Parteiprogramm-Gelaber ist halt genau wie du sagst, es gibt bestimmt Menschen, die das machen. Journalisten machen das bestimmt auch. Das ist halt auch ihr Job irgendwie ein bisschen. Aber viel läuft eh immer erstmal über Sympathie. Und also was ich so gemerkt habe in den Jahren, in den letzten Jahren so, ich bilde mir zu gewissen Themen eine Meinung. Zu politischen Themen eine Meinung. Und diese Meinung basiert auf allem. Also Diskussionen, die ich führe, Gespräche, Erfahrungen, die ich habe und bilde mir so das Ding und glaube, das wäre richtig und das wäre falsch und dann schaue ich quasi theoretisch, wo ich glaube und jetzt wird's nochmal, wo ich glaube, dass wenn die regieren würden oder an einer Regierung teilhaben dass würden, dass sehen. Dann die Wahrscheinlichkeit hoch wird, dass das durchgesetzt wird. Also so das klassische Beispiel ist ja zum Beispiel, die FDP irgendwie, um jetzt mal bei denen zu bleiben, bürgerlich und bla bla und irgendwie jetzt das ganze netzpolitische Zeug, irgendwie so Vorratsdatenspeicherung finden wir blöd und das finden wir alles doof und so. Das heißt ja aber nicht, dass wenn du die wählst, auch also abgesehen davon, sie sagen ja nur, dass es so ist, ja, ja, aber dass es, wenn du sie wählst, dass sie es tatsächlich umsetzen oder umgesetzt bekommen, ja, ja. Ja, ist ja nochmal ein anderes Thema. Ja. So. Und deswegen ist es immer schwierig, dass du sagen, ja, die wollen, dass das ist, deswegen will ich jetzt die. Natürlich gibt es so Metathemen, wo du ungefähr weißt, wenn jetzt, was weiß ich, die Rot-Grün drankommen würden, dann würde wahrscheinlich ungefähr das passieren. Ja, so grob kann man das wahrscheinlich schon irgendwie abschätzen. Aber es hat immer was mit Gefühl zu tun, ja. Und ich glaube, dafür sollte man sich auch nicht schämen. Natürlich. Also sagen so, nö, du, ich, wenn ihr einer kommt, so, ja, aber du weißt ja gar nicht, wie das und das und das und das ist. So, ja, nee, aber ich glaube, dass das die richtige Entscheidung ist, deswegen will ich die. So. Politik ist ja nicht sehr faktenbasiert, ne?
Ganz witzig, dass du es nochmal ansprichst. Wir waren ja auf dieser Demo.
Ja.
Und ich habe mich ja im Nachhinein tatsächlich ein bisschen geärgert. Zum einen darüber, dass wir halt nur zu zweit hin mussten, weil alle anderen abgesagt haben.
Genau. Also Demo ist Freiheit statt Angst, by the way.
Genau. Und generell, dass sie ja schlechter besucht war als erwartet. Mhm. Und ich bin ja tatsächlich auch in den Tagen danach, habe ich nochmal so drüber nachgedacht und habe eigentlich gedacht, wie schade es ist, dass sich durch dieses für mich eigentlich doch ziemlich wichtige Thema so wenig Leute angesprochen fühlen.
Ja.
Und es ist halt wieder so eine Sache so mit, nach dem Motto, also die meisten kommen zumindest mit dem Argument, naja, erstens mal, was kann ich denn schon machen? Mhm. Und zweitens, mich betrifft es ja eh nicht so
wirklich, genau.
Ne? Sagt man ja immer so.
Ja, ja, ja.
Dann habe ich aber heute gehört, hat jetzt nicht direkt was damit zu tun, aber fand ich auch wieder ganz treffend, dass 2 Millionen Vodafone-Kunden am Arsch sind. Hast du gehört, dass es gehackt wurde?
Ja, ja, genau. Das habe ich gelesen. Ich habe die Überschrift gelesen, dass das passiert ist. Ja.
Also es ist ja, heute früh war noch die Rede sogar auch von Kontodaten irgendwie. Das wurde jetzt schon relativiert und es handelt sich doch nur in Anführungszeichen um Namen und Adressen und so. Mhm. Aber ich fand eigentlich, dass 2 Millionen Vodafone-Kunden schon eine beachtliche Zahl ist, oder? Ich meine, hast du Daten so, wie viele Vodafone-Kunden deutschlandweit es überhaupt gibt?
Nö, weiß ich nicht.
Weil ich hätte jetzt schon gedacht, so, du hast ja auch noch eine Menge andere Anbieter, so O2 und was weiß ich, dass 2 Millionen Kunden schon eine beachtliche Menge ist eigentlich, oder?
Ja, naja, 80 Millionen Bürger, wie viele sind tendenziell potenziell, schau mal gerade, ob das steht sowas auf der Wikipedia-Seite?
Weiß ich nicht. Ja, aber guck mal, also von 80 Millionen Bürgern, also dann hast du ja schon mal so die, nicht alle, aber viele von den von mir aus Rentnern, die kein Handy haben, kein Internet haben, was weiß ich.
11.000 Mitarbeiter in Deutschland, Geschäftsjahr 2012-2013, 9,64 Milliarden Euro Umsatz, Marktanteil von 28%, 32 Millionen Kunden, Nummer 2 in Deutschland. Na gut. Ging jedoch um von 61% im Jahr 1992 über 40% im Jahr 1999 kontinuierlich zurück. Hm. So. Nee, aber ja, okay. Aber 2 Millionen ist trotzdem eine Hausnummer halt. Schon, da geht schon was.
Fand ich schon beachtlich.
Abgefahren, ne? Ja, weil du sagst, sie gescheitert ist, beziehungsweise zu wenig Leute gekommen als erwartet. Ich glaube, es sind weniger Leute gekommen als gehofft. Ich glaube, das ist so die Ding. Und es war, glaube ich, schon grundsätzlich viel. Also es wird ja von zwischen 8 und 10.000 Leuten gesprochen irgendwie. Aber klar, die Revolution, die ausgerufene, oder die man sich wünscht, die ausgerufene Revolution, dazu ist nicht gekommen. Ne? Und das, woran das liegt, kann man jetzt nicht irgendwie tot diskutieren, aber ich glaube tatsächlich ein großer Teil der Sachen. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine Facebook-Timeline anschaue, wenn ich mir die Freunde von Facebook anschaue, die ich da habe, ich würde sagen, so ein Drittel ist tendenziell interessiert. Hm. Also würde wahrscheinlich, mit denen könnte ich wahrscheinlich, die würden verstehen, um was es da geht. Hm. Die würden verstehen, die würde das auch berühren. Die würde das vielleicht auch sogar, die würden dazu auch eine Meinung haben, sozusagen. Hm. Ich glaube, 2 Drittel einfach gar nicht. Also von denen würde ich gar nicht ankommen. Und von dem ein Drittel würde ich dann auch, ich weiß nicht, wie viele Leute ich dann tatsächlich, wenn ich die ansprechen würde, überzeugen könnte, zu einer Demo zu kommen. Hm. Also ich habe ja sogar dieses Verfall, das will ich ja auch so ein bisschen an mir ändern, irgendwie das Problem fast schon für sowas, sag mal, Propaganda zu machen, zu sagen, irgendwie so, kommt mal jetzt alle. So, ja. Einfach, weil ich irgendwie mich, ich weiß nicht warum, also es gibt keinen rationalen Grund, ich weiß nicht, ob ich mich da instrumentalisiert fühle, ob ich Angst habe vor der Konfrontation, dass jemand sagt so, was bist denn du für ein Spast? So, aber es ist schon ein bisschen, also so dieses Welle machen ist irgendwie, passiert nicht so wirklich, ne?
Ja, bloß ich meine, also das rutscht jetzt vielleicht so ein bisschen in so eine sehr ernsthafte Schiene ab, aber ich denke immer bei solchen Sachen ist ja nicht verkehrt, sich jetzt zu kümmern.
Ja.
Weil wollt ihr dann lieber alle darauf warten, dass es uns irgendwann dann wirklich schlecht geht?
Ja, genau.
Muss ja nicht sein, oder?
Ja, richtig.
Und dann ist nämlich der Schrei noch größer,
wie
Papa immer gesagt hat. So.
Ja,
dann genau. Ist der Schrei groß.
Genau.
Ist so. Also mich ärgert es, dass dass die Deutschen verloren haben, und ich denke verloren haben, weil ich denke schon, dass es mal da war, diese Fähigkeit, auf die Straße zu gehen und zu sagen, so, mich kotzt das und das an. Weil es ihnen einfach nicht schlecht genug geht, denke ich.
Das mag sein. Gegenthese ist ja irgendwie, aber das hat ja auch irgendwie 40 Jahre lang gedauert fast, die Anti-Atom-Bewegung, die ja irgendwie letztes Jahr dann doch irgendwie aufgestanden ist und gesagt hat so, nö, natürlich muss dafür erstmal in Fukushima so ein Ding hochgehen. Und dann ist auch so die Frage, ob das kann man jetzt nutzen, finde ich auch okay, aber ob jetzt quasi ein so ein extreme Naturkatastrophe das richtige Argument ist, gegen die Atomkraft, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, zu demonstrieren. Aber es hat die Leute halt mobilisiert. Alles, weißt du, was ich meine? Also es ist so, also ich würde jetzt, wenn ich jetzt einen Atomkraftgegner, wenn ich jetzt jemanden überzeugen wollen würde, dass Atomkraft scheiße ist oder nicht gut ist, würde ich, glaube ich, nicht, der Argumentationspunkt, ja, aber was ist denn, wenn da ein Erdbeben ist und das Ding kaputt geht? So,
ja, natürlich.
Das wäre jetzt so mal auf Priorität 17 oder so, weißt du? Und aber trotz all dem hat ja dieses populistische Ereignis, das auch sehr emotional war, mit ganz vielen Bildern. Man muss sich ja auch vorstellen, dass es ja in heutigen Zeit all das erste Mal ist, dass sowas auch so multimedial überberichtet wird, dass du halt einfach unglaublich viel YouTube, weißt du, das gab's vor 5 Jahren nicht mal. Du hast ja da irgendwie von dem Tsunami hast du ja unendlich viele YouTube-Videos gesehen, wie da irgendwie innerhalb von Minuten Städte weg waren, so, ja. Und das emotionalisiert halt extrem. Das hast du halt bei anderen Themen noch nicht so krass.
Obwohl ich, das habe ich neulich gesehen, das fand ich eigentlich auch ganz witzig. Das war, glaube ich, irgendein Kabarettist oder so. Der meinte, und das stimmt auch im Nachhinein, die Bilder in den Nachrichten von Fukushima waren größtenteils dieses eine Stückchen Zaun, wo das Rohr an der Wand war, wo Wasser rauskam.
Ja.
Und dann wurde ungefähr 2 Wochen lang immer gesagt, so, das ist scheiße, dass da Wasser rauskommt und das muss gestoppt werden.
Ja.
Und dann hatten sie es irgendwann ja kurzzeitig geschafft und dann wurde 2 Wochen lang das Bild gezeigt, wo das Loch war, aber es kam kein Wasser mehr raus.
Mhm.
Was auch so ein bisschen so... Das ist auch so ein bisschen relativ wieder, weißt
du? Dann
sitzen
genau.
Die Deutschen da und denken, scheiße, da kommt Wasser raus und
das
soll nicht passieren.
Ja, genau, es ist einfach nur die Metapher, die dabei
durchführt. Aber du weißt halt, ja auch, so, klar wird dann da wieder großartig geredet und ist ja auch schlimm gewesen und ist auch immer noch schlimm, hatten wir ja letztes Mal erst, was da jetzt alles so immer noch abläuft, aber der wird ja auch nicht, da muss ja erst wieder in 1-2 Jahren eine krasse Doku kommen über die Veränderung von der Küste von Japan, dass die Leute, und ja dann auch nicht mal alle, erkennen, mein Gott, super scheiße, so, warum haben wir nicht eher mal was gemacht, so, weißt du? Genauso wie mit Tschernobyl.
Mhm.
So, das war ja damals auch schon ziemlich krass, ne? Und wir wissen jetzt, dass es krass war, weil wir haben schon etliche Dokus drüber gesehen, wo man sieht, irgendwelche Explosionen, die es vermutlich gar nicht gab und wie auf einmal super viele Leute losgezogen sind und da diesen Bunker drum gebaut haben und dann sagen wir jetzt, mein Gott, muss ja krass damals
gewesen
sein. Aber weißt du, wie es damals war? Weißt
richtig,
du, auch die Leute. Und dann meinten sie, da kommt jetzt die Wolke, geht nicht im Pilze sammeln und wenn doch, esst sie nicht und so. Und
dann
ist gut so, weißt du?
Wenn doch, dann isst sie nicht.
Naja. Weiß nicht, vielleicht wenn die Leute genug auf Pilze sammeln abfahren, dann...
Ja, abgefahren. Ja, die im Osten gab es ja nicht, habe ich gehört. DDR war ja so ein bisschen so, ist okay,
Country. Ja.
War das nicht so, dass es eigentlich auch diese Gefahr ein bisschen runtergespielt wurde zum Teil?
Es kann schon sein, aber also was ich so von meinen Eltern gehört habe, war es auch schon so, dass gesagt wurde, wenn eure Kinder draußen spielen, dann geht ein bisschen Acht, dass sie vielleicht nicht mit der Zunge durch den Sandkasten fahren.
Ja.
Also es wurde schon, also es ist nicht so, dass man gesagt hätte, ach, da ist gar nichts passiert. So,
macht man das glaube ich nicht. Klar, cool, das lässt sich auch schwer verhindern.
Natürlich stand es wahrscheinlich damals noch unter einem ganz anderen Propagandaschirm, sage ich mal.
Mhm. Gibt auch
im Nachhinein ist es ja sowieso der böse Osten, weißt du?
Sowieso, ja klar, die Bösewichte, die ja, verstehe. Es gibt einen schönen Podcast, zweiteilig sogar, von Nicolas Seemack. Der Podcast heißt Elementarfragen. Elementarfragen.
Johannes gibt es jetzt ein zur Info, nicht dass
genau,
er
und,
denkt, er hat einen Schlaganfall oder so.
Da interviewt er einen Wissenschaftler, Physiker, soweit ich weiß, der Sebastian Pflugbeil heißt der Kerl.
Okay.
Und der Sebastian Pflugbeil war in Tschernobyl und hat es damals beobachtet und war da auch und quatscht halt mal so ein bisschen über das, was da so passiert ist und was da so geht und so. Und der Kerl war, glaube ich, auch, jetzt muss ich ganz kurz gucken, ja genau, also er war Bürgerrechtler und Mitglied des sogenannten Runden Tisches und Mitbegründer des neuen Forums in der DDR.
Mhm.
So. Und der Typ hat da was zu erzählen, um es mal so ganz grob zu sagen. Ja. Und da gibt es zwei Teile. Der hat ihn einmal interviewt und hat ihn nach Fukushima nochmal interviewt über okay. was wie er das so bewertet und ja. was da so los ist und so. Und das ist schon, also wer da mal Bock drauf hat, irgendwie das in Podcast-Formen sich reinzufahren, kann ich stark supporten.
Glaube ich.
Hm. Und nochmal irgendwie. Die ernste Thematik irgendwie.
Beiseite lassen?
Hast du noch einen Witz oder so?
Na toll. Erzähl mal einen Witz.
Genau. Es ist auch schön, dass ich das zu dir sage. Ne? So. Erzähl mal einen Witz jetzt, Paul.
Vor allen Dingen, out of nowhere.
Yeah. Hast du keinen Witz vorbereitet jetzt, heute oder was?
Jetzt nach dem Atomthema so direkt.
Was passiert denn, wenn man einen Witz bei Google eingibt?
Dann geht das Internet kaputt.
Witze über Witze.
Ernsthaft, Johannes, lass es jetzt sein.
Immer mit Zufallswitz.
Du fängst jetzt nicht an, Internetwitze vorzulesen.
Zufallswitz.
Die sind bekanntlich schlecht.
Was sieht man, wenn man einer Blondine tief in die Augen sieht?
Weiß ich nicht.
Die Rückwand vom Kopf.
Ich dachte mir schon, dass es auch sowas hinausläuft.
Wer belegt dir so einen Scheiß? Jetzt ist die Frage, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, das wir bevor wir hatten. Wem gehört denn die Domain witzeüberwitze.de? Das interessiert mich jetzt. Witzeüberwitze.de, Impressum. Der NetNut Media, Alexander Bertam, Marie Willerding, Straße 2 in 37154 Nordheim. Ja, der okay. ist auf jeden Fall... Der Knaller, der Kerl.
Können wir gleich mal einen Leserbrief schreiben.
Alexander Bertram. Computerwitze, Detektivwitze. Gut, das lassen wir jetzt. Ich mache ich schon wieder zu. Ostfriesenwitze. Habe ich erzählt, dass ich war in Italien.
Mhm.
Ne? Und ich will gar nicht über Italien erzählen, aber ich hatte ein quasi spirituelles Erlebnis. Wir sind dann irgendwie zurückgefahren und haben dann irgendwie sind dann auf den letzten Metern, also geplant war, die Rückfahrt in zwei Teile aufzuteilen. Und ich bin auch der Formulierungskünstler, das ist unglaublich. Dass ich Podcast mache, ist eigentlich schon eine Strafe an sich. Ne? Dass ich ernsthaft glaube, dass ich das irgendwie könnte halt. Weißt? Das ist echt erbärmlich eigentlich. Und den letzten Teil der Strecke haben wir dann gemerkt, dass es dann doch schaffbar wäre, nach Hause zu fahren. Und wäre aber halt so mit...
In einem Stück quasi.
In einem Stück so. Ja. Und es war dann so irgendwie so, ja, es ist schon abends und der Fahrer müsste sich jetzt nochmal ein bisschen konzentrieren, darf jetzt nicht einpennen und wir müssen alle wach bleiben und wir müssen es irgendwie wach halten und so. Und natürlich nicht, wir sind durch Bayern gefahren, jetzt machen sie nicht. Und dann haben wir halt der Fahrer diktatorisch beschlossen, dass wir jetzt einfach Otto live anhören.
Hui.
Und dann haben wir uns irgendwie, ich glaube, 5 Live-CDs von Otto am Stück reingefahren.
Das habe ich als Kind aber gefeiert.
Ja, als Kind feiern wir das auch. Das ist auch im Erwachsenenalter ist eine Herausforderung auf jeden Fall.
Relativiert
sich. Die Live-CDs sind halt auch wirklich schlecht, weil die halt damals noch auf LP-Version waren. Das heißt, das ist nicht so wie eine heutige Stand-Up-Comedy-Show, wo du irgendwie auch so diese Gesamtstory irgendwie die anhörst,
Das
ist halt zusammengeschnitten.
Ja.
Und du hast halt nur so Bruchteile, wo halt irgendwie ein Wortwitz nach dem anderen irgendwie und dann wieder klatsche, hey, und dann kommt wieder der nächste Gag und dann fängt er immer ein Lied an und hört immer auf kurz vorher und so. Das ist echt anstrengend.
Obwohl die Programme von ihm damals ja jetzt auch nicht super komplex waren. Also es ist nicht so, dass das jetzt einen großartigen Rahmen ergeben hat.
Nee, aber es geht schon.
Klar hat er bessere Übergänge hinbekommen als wir im Podcast, aber... So, das war's dann auch.
Otto. Also für die Otto-Fans, weil ich für dich bei Spotify noch einen Otto-Song, den ich reinhauen kann. Perfekt. So, wollen wir jetzt noch ganz klassisch den Musikteil am Schluss ranhauen? Und na, jetzt, Paul, was hörst du gerade so?
Ich habe vor kurzem für mich entdeckt Periphery.
Periphery? Mhm. Okay, wie schreibt man die Peripherie, oder was?
Genau, bloß mit Y hinten.
Periphery.
Ja.
Was Post, machen die so?
Post-Core.
Post-Post-Core.
Irgendwas mit Post und dann mit okay. Core hinten dran.
Verstehe.
Also es ist eine ziemlich progressive, harte Mucke.
Ja, progressiv ist immer so, dass in meinem Kopf viele Gitarren-Soli. Mhm.
Auch, also so technisch super versiert und so und schon ziemlich krass und auch mit ein bisschen Gebrüll, aber größtenteils klare, hohe Stimme. Mhm. Aus den USA, gefällt mir ganz gut. Seit 2000, ich glaube, es gibt die komischerweise schon seit 2004, aber das erste Album ist von 2010. Mhm. Das ist self-titled und gefällt mir auch am besten. Und dann gab es noch eins 2011 und 2012. Sind eigentlich alle empfehlenswert, aber das erste ist schon am besten.
Also das erste Periphery.
Genau.
Self-titled. Sagt man bei Self-titled-Album, sagt man dann Self-titled-Album oder sagt man dann Periphery?
Wie du möchtest. Wenn du dich gerade schon darüber beschwert hast, dass du die Fahrt von Italien nach Deutschland in Teilen geteilt hast, dann solltest du vielleicht self-titled sein.
Okay. Also, aber so ein bisschen, und haben wir letztes Mal ja schon gehabt, so ein bisschen Schiene Between the Buried and Me.
Quasi nicht ganz so
weird.
Genau.
Verstehe.
Und die zweite Sache habe ich ja vorhin schon angesprochen, das Mixtape von Chris Rivers, der Sohn von Big Pun.
Chris Rivers, wieder
Fluss. Und ist schon vor einer Weile erschienen, heißt Misery of Wonderland.
Wonderland of Misery?
So rum?
Aber ich wollte es nicht. Das war jetzt das erste Ergebnis direkt, deswegen.
Finde ich sehr super.
Ist der
Shit. Er macht ziemlich auf Oldschool, aber du merkst, dass es halt vor nicht allzu langer Zeit produziert wurde. Also es ist schon technisches Know-how, denke ich. Gefällt mir sehr gut, kann ich nur empfehlen. Leider hört es keiner außer mir.
Okay, das ist jetzt quasi die Ding. Verstehe. Das ist was du willst, dass das jetzt alle hören und damit
will,
alle sagen,
will,
das boah, der Paul hat mir was empfohlen.
Das wäre ein Traum für mich.
Kennst du diese Situation? Ich kenne die natürlich, aber so die Situation, dass man was entdeckt und auch so, also es gab bei mir immer so, beim Freundeskreis so den Battle, irgendwie natürlich was zu entdecken und es zuerst irgendwie den anderen zu zeigen und dann ist es natürlich dann auch automatisch, wenn es geil ist, so ein bisschen deine Band, weißt du? Also so, das ist so die, also mal angenommen, du entdeckst jetzt irgendwie was habe ich denn hier, Queens of the Stone Age und hörst es zuerst und also, oh, die Queens sind so ganz geil und so und dann können quasi alle nie Queens of the Stone Age hören und zu so sagen, ja, das habe ich schon Johannes eigentlich. Ja. So.
Hab ich mir persönlich abgewöhnt, dieses
Gefühl. Macht beim Alter irgendwann,
ja. Weil, das hat gar nichts damit zu tun. Es hat irgendwann angefangen, dass ich angefangen habe, da war es wieder, so Metal-Scheiß zu hören.
Metal-Scheiß, ja.
Und das hat mein Freundeskreis halt nie gemacht.
Verstehe.
Zumindest nicht so krass wie ich. Zumindest anfänglich. Jetzt gibt es inzwischen schon ein paar Leute, mit denen ich mich in Berlin angefreundet habe, die halt den Musikgeschmack schon teilen. Aber früher, gerade in Frankfurt, war das nicht unbedingt so.
Ja.
Und dann stand ich halt immer so ein bisschen damit alleine da und war dann immer der nur so die Schranz- und Schreimucke hört. Und naja, dann brauche ich auch niemanden suchen, mit dem ich das teilen kann, so weißt du. Und dann habe ich mir das abgewöhnt zu sagen, so hey, ich habe da was entdeckt und wollte das nicht auch mal hören.
Verstehe.
Deswegen ist es jetzt so, wenn ich was entdecke, dann ist es cool. Und wenn dann noch jemand sagt, ey, ich finde das auch ganz cool, dann ist es doppelt cool, aber ansonsten ist gut.
Ich verstehe. Ich habe das auch nicht mehr, logischerweise. Es war halt irgendwie so früher so irgendwie.
Ja, du hast ja auch jetzt, gerade jetzt, wo das mit dem Internet und so immer alles noch ein bisschen krasser geworden ist, hast du hier so viel Input und so viel, gerade Dave könnte ja da bestimmt total drüber abgehen, über irgendwelche Indie-Bands aus Hast du nicht gesehen, die den und den Scheiß machen und dann denkst du auch so, da hört es einfach irgendwann auf, so weißt du. Und die ganzen Sub-Genres, die sich dann noch irgendwo rausbilden, und denkst du, na, was soll denn das nun wieder heißen und
so. Ja, genau.
Sorry, aber da komme ich mir ja schon manchmal vor wie mein Papa, wenn du dem versuchst, was zu erklären, dann so, hä?
Ich wollte nämlich gerade sagen, ob das ein Altersding ist oder ob das so ein Zeitgeist-Ding ist, aber so der Spruch wie, ja, die sind ja schon alt, also die kenne ich ja schon lange, so, ich drop den auch öfter mal, aber der ist dann eigentlich nie so gemeint, also nicht so, ich bin cooler als du, sondern eher so, ja, die habe ich auch schon mal entdeckt, ja, so, also eher so die, ja, eher, also ich versuche es auf jeden Fall, wenn ich das mal zu jemandem sage, dann meine ich das immer so auf ehrlich. Aber genau, das ist halt irgendwie, und klar, ich bin auch mittlerweile an einem Punkt angelangt, dass ich so, klar, neue Bands auch immer interessiert bin, aber mich auch viel so mit altem Scheiß beschäftige oder mich versuche zu beschäftigen, so, das ist jetzt nicht meine Empfehlung, aber ich habe zum Beispiel neulich Rolling Stones, ich bin Spotify, bla, nee, oder irgendwie Film und Song und ach geil, was ist denn das von Song für den Stones? Ich kenne die Stones und mag viele Sachen von denen. Und bin mir so, ach krass, dann habe ich mir mal die Best of besorgt und war dann Artikel auf Spotify, grrr, die haben ja 800 Best ofs und die aktuellste ist halt irgendwie die. Und irgendwie 4 CDs, also durchgehört, immer so, ah, ganz cool und so. Also es ist eher so, dass ich mich viel auch mit sag, und mit den Stones brauchst du ja keinen kommen, so. Also, ja, ich sag, dass ich mit den Stones entdeckt. Also, ich komm. ein bisschen erbärmlich irgendwie. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich nicht genau weiß, was ich empfehlen soll, aber ich empfehle jetzt zwei Sachen. Und ich empfehle deswegen, weil ich A weiß, dass es sich ja eh keiner anhört. Also, das, was ich jetzt gerade empfehle, weil wir haben jetzt irgendwie 2,5 Stunden Blödsinn gelabert und das haben wir alle schon abgeschaltet eigentlich.
Ganz kurz noch, aber als ich dich noch nicht kannte und nur den Podcast gehört habe, habe ich eigentlich schon oft reingehört, was du so empfohlen hast und war auch immer ganz angetan.
Ah, ich habe nämlich echt Ahnung. Und es sind auch zwei Empfehlungen, die eigentlich...
Das mache ich aber nur, damit ich nach dem Podcast noch ein bisschen hierbleibe. Ja.
Nee, ich habe tatsächlich zwei Empfehlungen, die auch, würde ich mal spontan sagen, so wie ich deinen Musikgeschmack ein bisschen einschätze, so ein bisschen in deine Richtung gehen, dir wahrscheinlich so ein bisschen zu emo. Also mit emo meine ich jetzt nicht emo-Klischee übers Auge, sondern ich meine schon so ein bisschen Geheule auch. Empfehlung Nummer 1, eine Band namens State Falls.
Okay.
Die machen so Post-Hardcore irgendwie, aber wirklich schon so mit irgendwie sehr Screamo-mäßig, aber schon amerikanisch, also jetzt nicht irgendwelches sondern schon so sehr irgendwie auch ein bisschen episch und auch viel so ein Kerl, der halt irgendwie schreit und jetzt irgendwie gerade so, meine Freundin hat gerade, mit der ich seit 10 Jahren zusammen bin, die hat gerade gesagt, dass sie mich scheiße findet und dass ich einen kleinen Pimmel habe und dass ich sie jetzt Sex hat mit allen Männern, die ich kenne und ich musste mir gerade die Videos anschauen und so stehe ich jetzt gerade da und schreie all meine Verzweiflung raus, so ein bisschen die Schiene, ja. Und ich irgendwie Tough Guy, wie halt blöd sein, so, auch, oh Mann!
Auch inhaltlich, oder?
Ja, ich bin ja auch so ein bisschen schlecht in Texten. Also das ist so, das ist halt auch sehr poetisch immer gleich. Ja. Aber ich find's ganz geil, hab mich zum ersten Mal wieder so ein bisschen irgendwie geflasht. Die Platte heißt Desolate Peaks. Okay. Ist auf No Sleep Records rausgekommen. Unter anderem bekannt von Latis Büt, unter anderem. So.
Ich wollte schon gerade fragen, ob man das damit vergleichen kann.
So ein bisschen die Schiene ist es, genau. Okay. Also ich da könnte ich jetzt auch einen Monolog halten, ich halte es kurz. Für mich gibt es ja gerade so diese Second Wave of Post-Hardcore, also dieses irgendwie Bands im Zeitgeist von vielleicht Refused oder At the Drive-In oder meinetwegen auch irgendwie frühen Screamo-Bands, die jetzt quasi dieses Post-Hardcore-Ding nochmal neu machen und es aber irgendwie auch nicht, also nicht Under Oath und nicht irgendwie From First to Last, sondern halt so, weißt du, was ich meine. State Falls, Daumen hoch und einen viel größeren Daumen hoch, das ist meine klassische Empfehlung seit den letzten 4 Monaten, ist glaube ich auch Top 5 Platten für mich 2013. Let Live.
Das sagt mir sogar was, glaube ich.
Könntet ihr auch was sagen. Let Live ist auch so ein bisschen Second Wave Post-Hardcore. Ja. Ist aber ein bisschen kommerzieller, würde ich jetzt mal so von der Musik her, also ein bisschen poppiger. Die letzte Platte hieß Fake History, wurde re-released und ist so ein bisschen durchgegangen durch die Scene irgendwie. Also das Beispiel, was ich mit kommerziell meine, ist zum Beispiel, ich habe die zweimal gesehen, einmal als Vorband von Enter Shikari und einmal als Vorband von Deftones. So, okay. Also die sind schon platziert als, da wird was draus. Ja. Die neueste Platte heißt The Blackest Beautiful.
Okay.
Und was der Platte sehr gut zusteht, ist, dass ich es das erste Mal gehört habe und dachte mir so, naja, nicht so. Mhm. Und nach dem zweiten, dritten, vierten Mal hören, war die irgendwann so, what the fuck, ist das geil. So, also es war so, dass die erschließt sich erst so ein bisschen, was ja eigentlich wieder schön ist.
Ja.
Weil eigentlich sind es ja die besten Platten, die ja die ein bisschen brauchen. Stark empfehlenswert, der Sänger tut auch mal rappen und da ist auch mal ein Yo dabei, was natürlich mein New Metal Head sofort aufschwingen lässt. Die bösen Reviews schreiben, dass da Refrains so catchy à la Linkin Park dabei sind. Mhm. Ich würde sie nicht mit Linkin Park vergleichen, aber ich glaube, die Metapher passt, weil es schon so auch so mitsingen sehr eingängige Sachen sind. Der singt auch, der schreit auch viel. Mhm. Ist empfehlenswert. Noch empfehlenswerter ist vor allem neben der Platte, wenn man die Chance hat, sie live zu sehen, es zu tun, weil der Sänger ist schon, also das ist schon, deswegen passt auch, finde ich, die Analogie zu At the Drive-In Refused sehr gut, weil das sind jetzt nicht irgendwelche Post-Hardcore-Emo-Boys mit Sleeves tätowiert und irgendwie, die da irgendwie so stehen und ihre so ein bisschen mitschwingen, sondern der rastet schon aus, so, der zerlegt die Bühne so und das ist ganz cool, so. Let Live. The Blackest Beautiful.
Cool.
Hörst du ja an. Checkt's aus. Checkt's aus. Ihr Leute da draußen. Das war's auch schon. Mit 10-2-4. Heute in
kleiner Runde.
Kleiner Runde. In Mini-Runde. Mit aber langer Zeit.
Ja, und ich staune auch.
Also der Trick, ich schweife dann immer in Meter ab und das ist eigentlich nicht geil.
Okay. Warum nicht, wenn du es gut hinkriegst?
Ich weiß auch nicht, aber ich finde es immer so ein bisschen...
Aufgesetzt?
So, who the fuck cares? Das war's mit 10, 2, 4. Heute mit Paul.
Tschüssi.
Und Johannes Bonasieras. Nee, das war Spanisch. Ciao.